Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 344. Heute mit dem Rückblick auf WWE Clash of Champions. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag.
Hallo.
So, es ist mal wieder Zeit. Nur Titelmatches, Kai. Was ein Brenner, oder?
Ja, das ist Fluch und Segen. Und eigentlich stimmt das gar nicht, das ist eigentlich nur Fluch, großteils.
Das stimmt. Ich finde, dieser Event hat sehr stark gezeigt, was WWE zurzeit gut macht und was man falsch macht. Ganz komprimiert auf 3 Stunden irgendwie in der Maincard. Aber ja, bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, lass uns erstmal gerade ganz kurz, wie immer, die Kickoff-Show hier einleiten. Weil die gab es natürlich auch. Und es gab ja vor allem einige Veränderungen, die ja im Nachgang natürlich, wie immer, von unserem Preview-Podcast erfolgt sind, Kai. Weil da gab es ja schon die ersten Gerüchte, dass Nikki Cross eventuell nicht anwesend sein soll. Und gestern Nacht, also in der Nacht von Sonntag auf Montag, hat sich dann auch rausgestellt, huch, anscheinend fällt auch das Match zwischen Shayna Baszler, Nia Jax und der Riot Squad aus. Was war denn da los?
Ja, es ist Corona, ne? Corona-Kick, ne? Also natürlich heißt es ja offiziell, sie sind medically nicht geklärt. Also wer weiß, vielleicht ist es so wie bei Apollo irgendwie so, wenn dann 3 Wochen später nochmal der Hurtlock irgendwie kickt und du dann doch nochmal Schmerzen hast. Ja, das ist, wir haben es ja letztes Mal schon besprochen, ich verstehe nicht, warum man mit manchen Sachen nicht einfach offener umgeht.
Ja,
das kann also, ich auch nicht. Das ist ja auch keiner böse, wo du sagst, ja, also vielleicht also wird es dann irgendwie negatives Licht drauf werfen und sagen, was, die schützen ihre Wrestler so gut und die haben doch Corona, dann machen sie es anscheinend nicht richtig, ich weiß es nicht.
Ich kann halt nicht ganz nachvollziehen, wenn das der Grund wäre oder ist, dass man das eben nicht einfach sagt, dann ist das halt eben so. Da wird kein Wrestler von gefeit sein, du wirst nie 100% kontrollieren können, wo die da irgendwo hingegangen sind, mit wem die im Restaurant gesessen haben oder was auch immer. Ich verstehe es halt nicht. Wie du schon richtig gesagt hast, zu Beginn der Show hieß es dann eben, Shayna Baszler, Nia Jax und Nikki Cross haben keine Freigabe bekommen. Deshalb fällt das Match um die Women's Tag Team Championship komplett aus. Und bei der SmackDown Women's Championship, da hieß es ja dann, ja, Bayley ist in der Halle und die wird sich später äußern. Das haben wir dann ja im späteren Verlauf noch gesehen. Ansonsten Kickoff wie immer, ein bisschen Gequatsche, ein paar Interviewsegmente dazwischen, unter anderem, was ich noch mit am besten fand, natürlich auch die Sache mit MVP, der nochmal klargestellt hat, was die wahren Motive vom Hurt-Business sind. Und das müsste ja eigentlich dir so ein bisschen gefallen haben, wir haben auch einen R-Truth gesehen.
Ja, also weil, das heißt auch bei Clash, jeder Titel muss verteidigt werden, ne?
Genau.
Und natürlich muss dann auch ein R-Truth auftauchen in Verkleidung. Und ich werf's gerade durcheinander, weil ich alles so durchgeguckt habe. Ich weiß gar nicht, war das Titelmatch denn dann? War das in der Kickoff-Show das erste oder war es schon in der Main-Show?
Nee, das war doch später. Also er hat sich das hier nur später, mal kurz, ne? Vorgestellt, ja. Quasi. Und dann, man hat es hinterher sehr clever nochmal zusammengeschnitten quasi. Deswegen war ich auch ein bisschen verunsichert und musste auch nochmal gerade in die Kickoff-Show reinschauen. Aber man hat es dann tatsächlich so gemacht, dass man dann eben ja diesen Rückblick nochmal gezeigt hat. Und dieser Rückblick ist dann in der Main-Show nahtlos quasi in dieses Segment übergegangen.
Schön, weil hier war es dann, oder damit wir auch wirklich sehen, ach, es ist R-Truth. Es ist kein grauhaariger anderer schwarzer Mann, den wir sonst in der WWE kennen.
Er war ja so ein bisschen als Goldgräber hier verkleidet, ne? Auch mit diesem Sieb, mit diesem irgendwie, was er da gehabt hat.
Genau. Ja, wo dann ja auch sein Gold drin war. Und ja, sein Hut.
Genau das. Ansonsten haben wir natürlich in der Kickoff-Show noch das Match um die WWE SmackDown Tag Team Championship gehabt. Da standen sich Cesaro und Shinsuke Nakamura, die amtierenden Champions, und die Lucha House Party, Lince Dorado und Kalisto gegenüber mit Gran Metalik at ringside. Ja, 10 Minuten, 43 offiziell war die Zeit. Wir haben eine Titelverteidigung gesehen und am Ende war es dann eben die Mischung aus dem Cesaro Swing und dem Kinshasa, die hier gegen Kalisto den Erfolg bzw. die Niederlage für Lucha House Party gebracht hat. Ich sag mal, das war ein sehr formelhaftes Tag-Team-Match, was immer für mich dann richtig gut gewesen ist, wenn Cesaro im Ring gewesen ist und mit den Mexikanern gewirbelt hat.
Ich wollte es halt sagen, das ist krass, ne? Also ich glaube, gegen Cesaro zu kämpfen, auch gerade als so ein Highflyer, ist halt wirklich ein Geschenk, ne? Also weil der lässt da jeden Move gut aussehen, auch diese, also gegen Ende wurde es ein bisschen unsauber mit den Roll-Ups von Kalisto.
Das stimmt.
Aber gerade am Anfang, die Sachen da, die auch mit dem Lince Dorado gezeigt hat, oder auch diese Head-Scissor, wo dann Kalisto dann am Ende im Sleeper-Hold hängen geblieben ist, also da sind schon sehr viele gute Sachen, oder auch draußen dieser Tornado DDT, wo dann, glaube ich, noch mal ein Lince Dorado noch mal für extra Schwung bei einem Kalisto gesorgt hat.
Ja.
Das macht einen Cesaro einfach fantastisch, ne? Das ist echt richtig gut, das macht irgendwie Spaß, sich anzusehen. Und ich fand's auch für ein Kickoff-Show-Match, das war jetzt kein überragendes Match, an das ich noch länger denke, als diese Preview geht, aber das hat mich, ja, meine ich ja, als diese Review geht, aber das hat, ist nicht jede Review auch eine Preview, aber das hat mich dann doch auch wirklich unterhalten, muss ich sagen.
Ich fand's okay, das kann man absolut so machen, um hier Shaggys Spruch wieder mal aufzugreifen. Hat nicht wehgetan, wir haben eine sehr, sehr lange Isolationsphase gehabt von Lince Dorado, die war für meinen Geschmack zu lang, also das war ja wirklich dann gefühlt die Hälfte der Zeit, wo das, wo er hier durchgeknetet worden ist von den beiden Champions. War für mich ein bisschen zu lang. Hätte man ein bisschen kürzer machen können. Hätte man da auch vielleicht hier und da noch ein bisschen pointierter machen können. Wrestlerisch war das über weite Strecken gut. Hat aber seinen Höhepunkt ganz klar gefunden, wenn eben Cesaro dann auch. Ich fand diesen, was du gesagt hast, den Satellite DDT und dann eben mit dem Crossbody nach draußen. Den fand ich auch sehr innovativ. Also das hat mir auch extrem gut gefallen. Am Ende war noch mal ein bisschen mehr Feuer drin, als das irgendwie in der Mitte des Matches gewesen ist. Aber für ein Kickoff-Show-Match und für so ein, ich sag mal, Standard-Tag-Team-Match war das absolut in Ordnung und war auf jeden Fall ein guter Auftakt jetzt hier für den Abend. Und wir haben weiterhin die Tag-Team-Champions Cesaro und Shinsuke Nakamura. Mal sehen, wo da der Weg weiterhin hinführt. Die Lucha House Party noch nicht gesplittet, nicht wirklich gestritten, aber Kalisto hat ja den die Niederlage hier quasi eingesteckt. Da wird es wahrscheinlich dann auch noch ein kleines Nachbeben geben, oder?
Ja, also, weil wir haben ja schon gesagt, Tech-Teams sollten generell gesplittet werden, weil wir viel zu viele haben. Obwohl, man kann ja auch Metalik und Lince Dorado zusammenlassen. Und dann, weiß ich nicht, kommt Kalisto auch ins Team Catering. Ich weiß nicht, was da passiert. Hat auf jeden Fall körperlich aufgebaut, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es da in irgendeine Richtung geht für den, um mal ein bisschen Schwarzmalerei zu betreiben.
Ja, ob da jetzt einer von den dreien die große Singles-Karriere irgendwie anstrebt, glaube ich auch nicht. Aber es ist natürlich so eine kleine Undercard-Fehde, die hier aufgebaut wird. Ich glaube trotzdem, dass man einen, also namentlich Kalisto, hier irgendwann rausziehen wird, der dann eben als der Anführer quasi, ja, dann gegen die beiden anderen turnt oder die beiden anderen turnen gegen ihn. Da werden wir mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich sehe nicht die, also diese Dreierkombination sehe ich nicht mehr auf ewig bei WWE.
Ja. Man muss ja auch sagen, wenn jetzt einfach die drei, ich glaube halt, jetzt unabhängig von geiler Story oder nicht, aber stellst du die drei gegeneinander in ein Match, gibst in 10 Minuten, hast du ein geiles Ding.
Klar.
Also unabhängig davon.
Nee, da zweifle ich auch gar nicht dran. Das wird ein, wenn du da so ein Triple Threat zwischen den dreien hast, das wird garantiert eine unterhaltsame Angelegenheit. Muss man natürlich befürchten, dass die dann gleich bei 205 Live landen und dann einfach gar keine Bedeutung mehr haben.
Yes. Ne?
Gut, kommen wir zur Maincard. Und hier gab's dann, beziehungsweise noch in der Kickoff-Show gab's die Ankündigung, dass ja hier das Intercontinental Championship Ladder Match die Show eröffnen würde. Da standen sich, wie wir alle wissen, drei Männer gegenüber. Und zwar waren das Sami Zayn, AJ Styles und Jeff Hardy. Jeff Hardy, der amtierende Champion. AJ Styles, der ehemalige Champion, von dem Jeff Hardy den Titel gewonnen hat. Und Sami Zayn, der offiziell den Titel nie so richtig verloren hat, wegen Corona und Co. Hab ich auch schon mal und Co. heute gesagt. Schöne Grüße an David. Und das war eine halbe Stunde, die drei Männer uns hier gegeben haben. Vollgas-Action mit jeder Menge großen Spots, gar kein großes Rumgemeier, sofort Leitern im Einsatz, kreative Geschichten, die wir hier gesehen haben, so ziemlich jede Aktion, die man sich so mit Leitern vorstellen kann, haben wir gesehen, plus dann auch noch komische Dinge, die man mit Handschellen anstellen kann. Kai, wie hat dir hier das Match vielleicht erstmal in der Anfangsphase gefallen, bevor wir hier in die Handschellen-Fraktion eintauchen?
Das Match war ja relativ lang, glaube ich, mit 26, 27 Minuten. Der Anfang hat auch ein bisschen gebraucht, fand ich. Der war, ich glaube, die Sache ist einfach, wenn du halt siehst, okay, das ist ein Triple Threat Match, Sami Zayn, Jeff Hardy, AJ Styles, erwartest du so ein Feuerwerk. Muss halt aber auch bedenken, Jeff Hardy, AJ Styles, beide über 40, Sami Zayn auch nicht mehr so krass, wie er noch vor ein paar Jahren war. Deswegen habe ich, glaube ich, irgendwie mit einem heißeren, schnelleren Start gerechnet. Mhm. Aber da waren ja dann doch häufig auch mal langsam, wo einfach mal gesagt wurde, hier, dann schmeiße ich den mal irgendwo gegen und dann liegt er gerade auf dem Boden, dann werfe ich noch mal eine Leiter auf den drauf. Das war dann ja dementsprechend langsam, aber trotzdem ein paar schöne, harte Moves und auch ekelhafte Moves, die sich dann auch so im Laufe des Matches auf den Körpern abgezeichnet haben. Also ich glaube, also auch ein Jeff Hardy kann halt froh sein, dass er da seinen Anzug oben drüber trägt, weil zum Beispiel, was auch, ich weiß gar nicht, ob die ersten 5 Minuten, vielleicht waren es auch die ersten 10 Minuten, ich weiß es gar nicht mehr, diesen Sprung, wo die Leiter aufgeklappt stand, also nicht wie eine Leiter normalerweise steht, sondern komplett andersrum, und dann Jeff Hardy da drauf springt mit der Rippe und dann einer dieser unterstützenden Dinger da reißt, das sah schon extrem schmerzhaft aus. Davon gab es auch noch 3 Zeitlupen und bei jeder sah es noch schmerzhafter aus.
Ja, grundsätzlich. Ich glaube auch, war jetzt nicht das allerschnellste Leitermatch, was wir jemals gesehen haben. Aber ich fand es eben in der Art und Weise, wie man hier die Spots untergebracht hat, es war schon ein ziemlich brutales Leitermatch. Also der ersten Aktion mit der Leiter war ja wirklich dann auch der Backbody-Drop von einem Jeff Hardy gegen den Sami Zayn auf eine Leiter, die dann in den Seilen gelehnt hat. Danach gab es diese Sache mit der aufgeklappten Leiter, die du gerade angesprochen hast. Wir haben einen Exploder auf die Leiter gesehen.
Sami Zayn, der da in diese Leiter geworfen wurde und wie so ein Flummi zurückgebounced ist.
Genau, ich habe mir hier zwischenzeitlich aufgeschrieben, es gab quasi kaum eine Aktion ohne Leiter, wenn du es mal so siehst. Also, ich fand es schon sehr auffällig.
Ich fand, du hattest aber auch dann, also so eine gewisse Phase hattest du auch viel draußen mit, ich schmeiß dich in die Barrikade, dann nochmal der Poetry in Motion dagegen oder sowas. Also diese kurze Phase, die du irgendwie draußen hattest, wo nur mit den Barrikaden gearbeitet wurde.
Das stimmt, das hatten wir auch. Aber ich fand trotzdem, da war viel Kreativität, was diese großen Leitergeschichten angeht, war da mit drin. Wir haben vor allen Dingen auch dann im späteren Verlauf gesehen, was ich sehr mochte, wie hier einen Sami Zayn dann teilweise auch versucht hat, diesen Attacken immer wieder zu entkommen. Also das hat man dann ja auch gesehen, wenn er dann selbst von Leiter geworfen wird, weil vorher noch einen AJ Styles mit dem Phenomenal Forearm angeflogen kommt.
Was übrigens sehr schön getimed war.
Das war super getimed und dann sind doch Jeff und AJ Styles doch gemeinsam auf die Leiter gestiegen und die Leiter ist umgekippt in die Ringecke, wo noch ein Sami Zayn quasi gekauert hat und ist so, hoffentlich fällt die nicht auf mich und sowas. Ich mochte diese Phase gern, wo dann Sami Zayn wirklich auch dieser Opportunist gewesen ist, der es irgendwie schafft, zumindest 2-3 Aktionen irgendwie zu entkommen, weil er ein bisschen weiter denkt als die anderen. Danach kassiert er einen Twist of Fate, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber das mochte ich echt gerne. Und ja, es ging dann ja, wie gesagt, noch weiter, wenn man es mal so ein bisschen weiter aufrollt, weil das ist ja eines der 3 großen Matches, die wir hier auf der Karte haben. Ja, also da war schon einiges noch drin, was wir dann im Nachgang gesehen haben. Es ging noch mal raus, da gab es diesen AJ Styles DDT-Team vom Kommentatorenpult, also wo AJ Styles quasi Moonsault vom Kommentatorenpult gesprungen ist. Hat man ja draußen diese Brücke aufgebaut. Und das war doch dann eigentlich wieder so ein Moment für dich, als wir dann die Swanton-Bomb hier von Jeff Hardy durch Sami Zayn, ja, durch die Leiter, auf der Sami Zayn dann lag, gesehen haben.
Ja, es ist schon ein Moment für mich, aber ich muss halt wirklich sagen, ich habe an diesen Jeff Hardy-Momenten keinen Spaß mehr. Was nicht daran liegt, dass ich mich satt gesehen habe an den Moves, weil ich die ziemlich, ziemlich cool finde. Aber da habe ich halt nicht mehr so dieses, das kann ich mir nicht mehr angucken, ohne zu denken, ey, fuck, Jeff Hardy sollte das nicht mehr machen. Also das geht bei mir nicht mehr. Also ich kann das nicht mehr nur so wrestlingmäßig sehen, sondern ich weiß, ey, so eine normale Swanton Bomb tut dem sicherlich verdammt weh. Und dann so ein Ding zu springen, was ja auch alle irgendwie erwarten von einem Jeff Hardy, was glaube ich auch eine extreme Bürde ist. Ich will das eigentlich nicht mehr sehen.
Ja, also ich sag mal, solange das jetzt nicht jede Woche springen muss, sondern dann auch wieder ein paar Tage hat, um sich davon zu erholen, kann ich damit noch ganz gut leben. Es sah nach wie vor sehr, sehr spektakulär aus. Das muss man mal ganz klar sagen. Wo dann ein Sami Zayn hier durch die Leiter befördert worden ist mit der Swanton. Das gehört schon irgendwie dazu. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber irgendwie das erwartet man natürlich schon, wie du schon hier sagst. Und das war dann natürlich auch so ein erster wirklich ganz, ganz großer Höhepunkt, den wir dann hier gesehen haben. Und danach
Bevor wir jetzt gleich zu den Handschellen kommen, was nicht so sehr schön war, ich glaube, das war sogar ein Moment, der noch vorher war, wenn ich nicht komplett falsch liege, war, wo irgendwann da waren sie auch draußen. Ich glaube, das war nach diesem Helluva-Kick und Poetry in Motion, den Sami Zayn, also den ersten Jeff Hardy dann Sami Zayn gezeigt hat, wo dann Zayn im Ring steht, die Leiter hochklettert und dann einfach nur so von außen siehst, wie so eine kleine Leiter ins Bild geflogen kommt und AJ dann Sami Zayn runtergeworfen hat. wo ich mir auch gedacht habe, da muss er auch erstmal gut zielen, weil ich glaube, es ist nicht so einfach, eine Leiter präzise zu werfen.
Ja, vor allem präzise zu werfen und deinen Partner im Ring dabei nicht zu verletzen.
Ja, weil die haben ja auch Kanten. Also das denke ich mir übrigens jedes Mal.
Ja.
Wenn du da irgendwie mal falsch triffst. Nee, also das fand ich dann auch sehr witzig. Wo so zack kommt, also habe ich auch so noch gar nicht gesehen. Zumindest kann ich mich daran gerade nicht erinnern.
Ja, ging mir ganz ähnlich. Habe ich auch noch irgendwie stehen. Hatte ich jetzt aber fast in Hitze des Gefechts übersehen auch zugleich. Deswegen gut, dass du es noch mal erwähnt hast. Kommen wir doch dann mal hier zu dieser ganzen Finish-Phase. Weil wir haben gerade gesagt, es gab die Swanton, da war ein bisschen durcheinander noch. Und Sami Zayn kramt dann aus seiner Jacke ein paar Handschellen hervor. Und nachdem es dann draußen noch ein paar Aktionen gegeben hat, fesselte er erst einen Jeff Hardy durch den Tunnel in Jeff Hardys Ohr an eine Leiter. Und im Anschluss gibt es dann noch ein bisschen, wie soll man sagen, Handschellen-Trickserei mit AJ Styles, wo er erst ja einen AJ Styles wirklich die Handschelle ummacht und dann denkt man, AJ Styles kann sich wehren, da gibt's einen Snap-Suplex und plötzlich hat AJ Styles die Handschelle trotzdem ums Handgelenk und auf einmal sind Sami Zayn und AJ Styles aneinander gefesselt und Sami Zayn grinst einen AJ Styles nur an mit den Worten, you're not going anywhere today. Ich musste da sehr lachen. Also ich fand, das war eine unheimlich clevere Art und Weise und ich hab's überhaupt nicht gesehen, wo die sich da die Handschellen nochmal angelegt haben quasi.
Ja, das fand ich sowieso sehr gut. Also das mochte, also klar, erstmal die Sache mit dem Ohr, geisteskrank. So, da hätte ich auch richtig Panik. Ich fand es übrigens dann auch, also ich musste wirklich laut lachen, als ich dann gesehen habe, wie dann Jeff Hardy mit der Leiter dann am Ohr rumgelaufen ist. Einfach wie ein sehr kleiner Mann mit einem sehr großen Telefonhörer. Also das fand ich irgendwie witzig. Also ich hätte auch so eine Paranoia. Ich denke so, ey, wenn du jetzt stolperst oder sowas, du reißt einfach das Ohr ab. Also ich hätte da richtig Angst vor. Also der Plan war ja auch eben erst, dann AJ Styles dran zu ketten und dann irgendwie ans Seil zu machen. Hat dann nicht geklappt. Und dann wirklich dieses, wie du schon gesagt hast, dieses Opportunistische von einem Sami Zayn. Der merkt, okay, Plan A klappt nicht. Dann kette ich ihn jetzt eben an mich selber. Dann kommt er auch nicht weg oder muss halt mich mit hochtragen. Das fand ich extrem schlau. Hat auch den Sami Zayn-Charakter irgendwie nochmal weitergebracht. Wo du merkst, dass so der Typ überlegt sich was, der macht jetzt nicht, also ist jetzt nicht wie so ein Jeff Hardy, der sagt, Leiter, springe ich runter, alles klar, gucken, was dann passiert. Sondern Sami Zayn ist so dieses klassische, auch mal einen Move weiterdenken. Wo dann auch gemerkt hast, okay, es war dann nicht nur so, dass dann dieser Plan B irgendwie geklappt hat mit, dann muss ich ihn irgendwie an mich ketten, sondern es war ja so weit gedacht, ich habe aber sogar den Schlüssel in der Tasche, konnte sich dann befreien, als dann Jeff Hardy mit seinem großen Telefonhörer irgendwie wieder in den Ring kam, AJ abgelenkt hat, wo dann Sami Zayn die Gunst der Stunde, die Gunst der Minute genutzt hat. Und dann AJ Styles unten an diese unterstützenden Dinger dran handcuffed, damit er dann selber den Titel holen kann. Und das mochte ich. Das war schön, das war irgendwie klar, Handcuff-Finish hatte man schon häufiger in irgendwelchen Matches. Aber gerade die Sache mit dem Ohr fand ich kreativ. Dieses Hin und Her mit, wie wird die Handschelle bei AJ Styles benutzt. Ich fand das gut.
Es passt perfekt zu dem Charakter, muss man einfach mal so sagen. Das war clever, das war durchdacht und es war kreativ, das kann man auch nicht anders sagen. Also ich habe diese Art und Weise noch nie gesehen. Und du hast gerade gesagt, er hat ja nicht nur den Schlüssel in der Tasche gehabt, er hatte den Schlüssel im Mund gehabt. Also es kam mir dann, er hat ja dann, gab es ja den Zoom und dann haben sie ja gezeigt, dass er den Schlüssel quasi aus dem Mund geholt hat. Und während quasi er und AJ Styles auf der Leiter waren irgendwie, zeigt er dann so, ja hier, ich hab ja den Schlüssel. Und dann nutzt er eben dann die nächste Gunst der Stunde und kettet den AJ Styles da unten an die Leiter. Ich fand das total clever, das war eine super Geschichte, das hat einen Sami Zayn im ganz anderen Licht erscheinen lassen nochmal, dass es nicht nur der Durchgeknallte ist, sondern dass es auch der wirklich einen Plan hat irgendwo, der hier mal wieder aufgegangen ist. Und zugleich sehen die beiden anderen auch nicht unbedingt doof dabei aus. Also Jeff Hardy, gut, der hat jetzt ich hoffe mal, dass er inzwischen die Leiter von seinem Ohr ab hat irgendwo.
Ja, wäre einfach kacke, wenn nicht. Also so auch gerade Autofahren und sowas. Mega nervig, duschen, oh, hör auf.
Ey. Ich habe ja, als sie das gemacht haben mit dem Ohr, habe ich gedacht, so jetzt ist der Moment da, wo er uns zeigen möchte, was für ein harter Hund er ist und das geht irgendwie durch. Weil er sich.
Ah, Junge, hat zum Glück nicht. Dann hätte ich, glaube ich, nicht schlafen können.
Ich habe gedacht, so, ja, vielleicht hat er sich irgendwie 3 Tage vorher beim Motorradfahren irgendwie das Ohr eher angerissen, haben sie gesagt, hier komm, egal,
komm, machen wir einfach durch.
Genau.
Ja. Ach nee, zum Glück nicht.
Ja, und AJ Styles, ich meine, klar, ich finde, er sieht noch am dümmsten irgendwo aus, weil er sich wirklich mit diesen Taschenspielertricks quasi hat überlisten lassen. Aber ich konnte da niemandem böse sein. Ich fand, das war eine total clevere Art und Weise, hier diesen Kampf aufzulösen. Und wir haben jetzt tatsächlich einen Sami Zayn, der sich dann, während alle anderen an irgendeine Leiter gefesselt sind quasi, hat er sich beide Gürtel geholt. Und Sami Zayn ist jetzt hier Champion, wie wir beide prognostiziert haben. Ich bin da jetzt sehr neugierig drauf, wie sich das weiterentwickelt.
Ja, also ich bin jetzt wirklich gespannt, wer jetzt der nächste Gegner sein wird, weil ich muss es trotzdem sagen, ich habe jetzt keinen Bock auf Sami Zayn gegen Jeff Hardy.
Nee.
Und ich kann mir vorstellen, dass es darauf hinausläuft.
Ja, ja, vielleicht nochmal oder ein Rematch zwischen den dreien, das finde ich wiederum dann ganz nett. Mit einer anderen Stipulation.
Hell in a Cell.
Ja. Weiß ich nicht, aber mal schauen.
Einfach einer kettet so einen von oben an Käfig, baumelt runter oder keine Ahnung. Also, mal gucken. Also, weil so ein One-on-One, Sami Zayn, Jeff Hardy brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Ja, werden wir kriegen, denke ich mal. Aber mal schauen, wo der Weg für die drei Richtung Hell in a Cell hinführt. Weil ich finde trotzdem, dass das insgesamt ein sehr, sehr gutes Match gewesen ist, was wir hier gesehen haben. Auch wenn es jetzt nicht so das allerschnellste Leiter-Match gewesen ist, was wir gehabt haben. Aber da waren genug Dinge dabei, die diesem Kampf irgendwie so eine eigene Note gegeben haben und auch gerade den Sami Zayn gut präsentiert haben. Deswegen mochte ich dieses Match als Opener sehr, sehr gern.
Ja, sehe ich auch so.
So, dann machen wir weiter. Danach gab es die Szenen mit R-Truth, die wir gerade schon angesprochen haben. Also wie gesagt, erstmal der Rückblick auf die Kickoff-Show, dann war es wieder live. Das wurde auch nur ganz kurz dann gesagt, muss man dazu sagen. Deswegen kann ich das total verstehen, dass du dir da nicht mehr ganz sicher warst, was war jetzt live, was war Kickoff. Weil ich glaube, nur Michael Cole hat kurz gesagt, now we're live oder sowas. Und dann ging es eben weiter.
Du siehst ja auch, dass sie da im Panel sitzen, ne? Was ja nicht Main-Show sein kann.
Genau. Und naja, dann ging es eben R-Truth Backstage lässt sich von Little Jimmy komischerweise in Referees Room führen. Warum sind wir denn hier? Gehen wir wieder raus. Und dann siehst du aus irgendeinem Grund Drew Gulak, der an dem Abend ja eigentlich überhaupt gar nichts zu tun gehabt hat. Aber der läuft halt gerne mal durch leere Hallen und macht, wie nennt man das denn?
Diese Ausfallschritte.
Das Ausfallschritte. Na gut. Ja, und während R-Truth dann noch ein bisschen rumquatscht, nutzt er die Gelegenheit der Stunde und rollt ihn eben ein. Drake Woods zählt durch, 1, 2, 3, neuer 24-7-Champion hier, wenn auch, wie wir später sehen sollten, für sehr kurze Zeit, aber kleines Segment passt für mich auch irgendwie. Das tut nicht weh, sondern es ist ein bisschen witziger, witzige Auflockerung, gerade nach so einem langen Match, finde ich, passt das ganz gut.
Ja, ich find's immer schön, wenn der 24-7-Title gezeigt wird. Bin ich ja eh Fan von.
Ja. Nächstes Match war der Kampf um die WWE Raw Women's Championship zwischen Championess Asuka und Zelina Vega.
Ich habe da mal ganz kurz eine Frage, bevor er jetzt irgendwie losgeht. Was ist eigentlich für eine Eigenart, dass jetzt Leute immer am Anfang von ihren Themes entweder ihren Namen gesagt bekommen oder so komische, weiß ich nicht, Ricochet, der irgendwie so einen Pistolenschuss hat, Drew McIntyre, der sich kreuzende Schwerter hat. Also auch hier dann so, Zelina Vega, und so, okay, sie kommt raus. Oder bei Mandy Rose dieses Mandy. Also, warum? Das ist doch Kacke.
Tja, das hat mal bei Steve Austin gut geklappt, weißt du, und bei The Rock. Deswegen macht man das jetzt einfach so weiter. Oder Burn It Down zum Beispiel.
Ja, da kommt immer so, Roman Reigns. Schau so bei jedem Theme vor.
Warte mal ab. Also Roman hat ja auch in einem Interview schon bekannt gegeben, dass seine Wandlung zum Heel noch nicht 100% abgeschlossen ist, sondern dass auch noch eine neue Musik kommen soll.
Ich dachte auch, dass die heute kommt, aber da können wir gleich mal drüber reden.
Genau. Nee, kam nicht.
Beim Robins.
Kann man schon mal spoilern, die gab's nicht. Ja, dieses Match war eigentlich hier ja für die Kickoff-Show angesetzt, hat man dann aber ja hier auf die Main-Card genommen. Ich sag mal so, hätte es jetzt nicht wirklich gebraucht. Es war ein solides Damen-Match, aber jetzt auch nichts, was Wunder wie atemberaubend gewesen wäre. Wir haben eine Zelina Vega gesehen, die sehr stark den Arm von der Asuka bearbeitet hat. Eine Asuka, die aber eigentlich immer, wenn sie quasi wollte, dominant gewesen ist. Und dann am Ende war es dann doch schon sehr deutlich, nach einem ganz kurzen Aufflammen, nach einem ganz kurzen Flashpin, nach einer Brücke von Zelina Vega, hat sie dann ihre Konkurrentin hier in den Asuka-Lock genommen und dann war es aus. Kai, was sagst du hier zu dem Ding? War ja ein kurzes, knappes Teil.
Ich muss sagen, ich war doch positiv überrascht. Also, weil ich hätte es ja auch in der Preview gesagt, gerade nach diesem katastrophalen Match gegen Mickie James, was irgendwie komplett Grütze war, hatte ich ja null Erwartungen an dieses Match. Und ich weiß nicht, ob sie es irgendwie komplett durchchoreografiert haben oder ob sie, also ich weiß ja nicht, wie sie das Match geplant haben. Ich fand, das war sehr rund. Ich fand, die Moves sahen alle sehr gut aus. Also auch eine Selina Vega. Klar war sie die komplett unterlegen oder sowas, ne? Aber irgendwie, eigentlich alles, was sie gemacht hat, hat mich überzeugt. Ich mochte diese ganzen Pin-Kombinationen, die sie gezeigt haben, hat, egal welche Variation. Ich fand das gar nicht so schlecht und muss auch sagen, dass ich ja erst dachte, okay, kommst du in der Vega, schmeißt du einfach rein, weil wir haben eh keinen anderen. Finde es jetzt aber nach diesem Ding hier gar nicht so schlimm, dass die Fehde noch mal ein Match weitergeht, auf jeden Fall.
Ich konnte mit dem Match auch ganz gut leben. Also, ja. Es war natürlich.
Also, ich hab halt absolut gar nichts erwartet. So, weil ich hatte halt dieses Selina Vega Mickey James Match im Kopf. Und dafür fand ich dann das hier überraschend gut oder okay.
Es war auch hier, die beiden haben jetzt ja nichts total Ausgefallenes gemacht, sondern haben sich ja relativ klar auf eine einfache Struktur geeinigt. Weil, wie du schon richtig gesagt hast, also die Aktion, die Selina Vega gezeigt hat, gerade um den Arm zu bearbeiten zum Beispiel, die waren in Ordnung. Da waren ein paar schöne Pin-Versuche mit dabei, die irgendwie Spaß gemacht haben. Auch gerade dann kurz vor Schluss nochmal. Und eine Asuka, die ist halt nun mal eine Top-Wrestlerin, das muss man sagen. Das hat man dann hier auch wieder gesehen. Und ich habe mir nur aufgeschrieben, deutlich besser als Selina gegen Mickey James. Also insofern war das für mich ein überraschend kompetitives Match, was wir zwischen den beiden gesehen haben. Aber am Ende dann doch eine relativ klare Titelverteidigung für Asuka. Und die einzige negative Frage, die ich jetzt hier mal in den Raum stelle, wäre gewesen, braucht man diesen Kampf bei einem Pay-Per-View?
Nee, ach, das ist ja, wie gesagt, Clash of Champions, jeder Titel muss verteidigt werden, ne? Sonst, also wenn man echt, sonst hättest du auch den US-Title nicht zwingend auf der Card gebraucht, die beiden Tech-Title auch nicht. Also, ja. Ne? Das so ist die Sache. Also, manche Matches sind nur drauf, das haben wir auch schon bei anderen Pay-Per-Views gehabt, sind nur drauf, weil sie ein Titelkampf sind.
Ja.
Aber, also wie gesagt, ich bin halt erstmal jetzt doch schon überzeugt von diesem, also wie sich Selina Vega bewiesen hat. Weil wenn ich jetzt irgendwie vergleiche mit einer Lana oder auch mit einer Dana Brooke oder auch mit einer Lacey Evans, von denen ich schon mehr Matches gesehen habe, die aber alle irgendwie unrunder waren, also bin ich jetzt erstmal positiv gestimmt und sag mir mal gucken, was jetzt das nächste Match von den beiden bringt.
Genau, weil, wie du schon richtig angesprochen hast, hier ist es ja so, die Fehde wird ja weitergeführt. Es gab ja direkt Post-Match, gab es ja ein kurzes Interview mit Asuka, die gesagt hat, hier, Selina ist ein Firecracker, also so ein Knallfrosch quasi. Klein, aber gefährlich. Sie war aber nicht bereit für Asuka und dann soll es ja den Handshake geben. Selina hat ja dann die Verbeugung angeboten mit verkreuzten Händen quasi. Und in dem Moment, wo Asuka das dann gemacht hat, hat sie ihr ins Gesicht getreten und Asuka war dann mächtig am Sicken, wie man so schön sagt.
Ich finde es halt krass, wie wie es wirklich zwei verschiedene Personen sind, wenn du denkst, Asuka redet Englisch und Asuka redet Japanisch. Also weißt du, bei der einen sagst du, ja, okay, ist schon irgendwie klar, holprig, weil kennt die Sprache nicht. Und das andere ist dann, okay, die bringt dich einfach um und reißt dir den Kopf noch ab. Also.
Ja, auf jeden Fall hier, die Fehde wird weitergehen. Ich denke nicht, dass wir da direkt ein Hell in a Cell-Match hinten dran kriegen, aber auf jeden Fall dann ein weiteres Match dann auch auf einer Pay-Per-View-Card oder allerspätestens dann eben beim nächsten Raw oder so. Das ist schon in Ordnung. Und wie du richtig gesagt hast, also Selina Vega hat sich hier durchaus gezeigt, hat gezeigt, dass er auch da mit einer Asuka ganz gut, ich sag mal, abliefern kann, mithalten kann, auch wenn der Kampf natürlich ein bisschen zu kurz gewesen ist, um da irgendwie jetzt ein abschließendes Urteil fällen zu können. Kommen wir trotzdem mal zum nächsten Match. Weil wir sind so ein bisschen in der Midcard-Hölle jetzt angekommen. Und ich muss auch sagen, dass ich diese Phase, die jetzt kommt, also Selina Vega gegen Asuka, fand ich noch ganz okay. Aber dann danach das Ganze drumherum hier, das hat sich ein bisschen gezogen. Also von mir aus hätte man hier auch den einen oder anderen Kampf von der Card streichen können. Und da beziehe ich also auch diesen Kampf mit ein, nämlich das Match um die WWE US Championship zwischen Apollo Crews, begleitet von Ricochet, und Lashley, dem US Champ, begleitet von MVP und Shelton Benjamin. Und da war irgendwie gar kein Feuer drin, so für mich gefühlt. Also außer in der Schlussphase, aber so in der Anfangsphase ganz viel Stalling, also ganz viel Abwartendes. Lashley, der sehr dominant gewesen ist, ein MVP, der hier immer wieder in Richtung Apollo Crews geschossen hat, so nach dem Motto, ja, hier, wir wollten dich verpflichten und jetzt sieh, was draus geworden ist, so in etwa. Dann gab es die typische Offense zum Schluss von Apollo Crews, Press Slam, sehr beeindruckend. Den wolltest du auch unbedingt sehen, Kai?
Ja, das ist, finde ich gut. Also, der Mann, der hat Power, ne? Also, sonst wird ja immer tausendmal gesagt, Pound by Pound, der stärkste ist Cesaro. Aber auch hier haben wir einen starken Mann gesehen.
Genau. Und dann gab es noch die, es gab Frog Splash, es gab eine ständige Shooting Star Press von Apollo, dann Nearfall und dann im Anschluss eben diesen wirklich coolen, einarmigen Chokeslam von Lashley und danach eben den Hurtlock und den Tap Out. Auch hier kein sonderlich langes Match, aber mir hat hier sehr, sehr viel Emotion, Aufbau und Energie gefehlt. Also das war für mich eine sehr zähe Angelegenheit. Wie hast du es gesehen?
Ja, also ich bin auch sehr, sehr überdrüssig, was Apollo Crews gegen das Hurt Business angeht. Ich habe gelesen hier bei Twitter, dieser Sean Ross Sapp oder sowas, Asche auf mein Haupt. Ich habe natürlich nicht, wie ein guter Journalist ist, gefact-checkt, aber ich glaube einfach mal, dass es stimmt, dass er seit Juni, ich weiß es gar nicht mehr genau, seit dem 15. Juni nur gegen Member vom Hurt Business gekämpft hat. Und ich sag mal so, das fühlt sich auch so an. Das fühlt sich schon seit 2 Monaten so an. Es ist ganz schlimm. Es ist egal, Apollo gegen MVP, gegen Lashley, gegen, wie heißt der andere nochmal, Shelton Benjamin, oder gegen das neueste Member Cedric Alexander. Immer hin und her und wirklich, es hängt mir zum Hals raus. Ich möchte bitte, dass diese Fehde jetzt endlich vorbei ist.
Ja, mir reicht's auch. Allerspätestens jetzt, weil das hat sich genauso leblos angefühlt wie deren Aufeinandertreffen beim SummerSlam. Da war es, glaube ich, sogar gefühlt noch ein bisschen besser. Das hier hat mich einfach nur gelangweilt, weil da nichts dabei gewesen ist, was einen irgendwo hätte abholen sollen. Also, da muss man sich doch auch mal fragen, so, dann zeigt doch mal, dass ihr Feuer habt und dass ihr hier, hier die berühmte Ceiling, die dadurch gebrochen werden soll und sonst irgendwas, ne, der Brass Ring und ich weiß nicht was. Und dann hast du 8 Minuten, dann bring wenigstens all das, was du hast in diesen 8 Minuten und nicht so ein lebloses Ding hier. Ich fand das richtig stinkelangweilig. Also das, wenn man da in der Halle gewesen wäre, wäre das Match für die Pinkelpause gewesen. Und zwar vollkommen zurecht.
Absolut. Ich habe gerade übrigens nochmal nachgeguckt. Sein letztes Match gegen jemanden, der nicht im Hurt Business war, war bei Backlash in der Kickoff-Show gegen Andrade um den US-Title.
Juhu.
Und ab da ging's los.
Ja. Also, da muss ich auf jeden Fall ein bisschen was tun. Das tut auch, also das Hurt Business hat wirklich mental den Vorteil, dass man da ja wirklich versucht, noch nach links und rechts so ein bisschen was zu machen. Aber da man mit Apollo und wahrscheinlich auch einem Ricochet und Konsorten einfach gar keinen Plan hat, sieht man, wo sowas dann endet, nämlich in solchen Matches. Also, wie gesagt, technisch war das ja nicht katastrophal schlecht oder sonst irgendwas, aber es war einfach emotionsloses Runterspulen von Moves. Und ich sag mal, bis auf den Press-Slam und dann auch diesen einarmigen Choke-Slam, der gut aussieht, aber ich habe ein bisschen Angst davor, dass der Choke-Slam jetzt für einen Lashley das wird, was der Deep Six für einen Baron Corbin wird.
Oder weißt die so, Thunderbomb für Sami Zayn.
Ja, weißt du, diese eine große Aktion, auf die man wartet und dann sagt man, oh, und danach, ach nee, ist hier doch noch Bobby Lashley.
Ja, nee, ja, das ist auch so. Ich habe auch letztens überlegt, ich weiß gar nicht, ob irgendwann schon mal oder wann das letzte Mal ein Match nach einem Deep Six geendet hat. Aber jedes Mal wird gesagt, oh, das war's. Und du bist so, nee, das war's noch nie. Und es wird's auch nie sein.
Yes. So, dann kommen wir auf jeden Fall mal zum nächsten Match hier an der Stelle, würde ich sagen. Also, Lashley ist weiterhin US-Champ, hat hier per Tap-Out gewonnen. Und das nächste Match auf der Card war der Kampf um die WWE Raw Tag Team Championship zwischen den Champions, den Street Profits und Andrade und Angel Garza. Andrade und Angel Garza natürlich diesmal ohne Selina unterwegs. Da gab es ja das Zerwürfnis zuletzt. Und ja, wir haben hier auch wieder ein sehr formelhaftes Tag Team Match gehabt, wo dann auch gerade natürlich ein Montez Ford diverse Male ordentlich durchgeknetet worden ist und isoliert worden ist. Und zum Abschluss dann, ja, muss man sagen, für auch eine Verletzung, die wir hier erlebt haben, Kai. Was ist denn da passiert?
Ja, also ich weiß gar nicht genau, wann es passiert ist, aber ich schätze mal, es ist bei der Spanish Fly passiert, weil viel kam danach ja nicht mehr. Angel Garza und Montez Ford waren ja auf dem Top Rope. Dann gab es eben die Spanish Fly, die generell schon sehr, ich sag mal, wackelig aussah. Mhm. Und dann hast du gemerkt, Angel Garza ist irgendwie nochmal gelaufen, dann aber irgendwie ja so halb eingeknickt, dann hast du gesehen, okay, der Ref macht das X-Zeichen und ab da hast du gedacht, oh nee, das ist nicht gut. Und es ist ja, scheint ja irgendwas Ernsteres zu sein, weil dann haben wir auch einen Garza gar nicht mehr gesehen. Und genau. Dann war ja auch dieses sehr unglückliche Finish mit Angelo Dawkins, der das Anointment zeigt. Dann gibt's den 3-Count, aber ja, es war ein ganz kleiner Kickout, der auch später nochmal gezeigt wurde in der im Replay, ist halt die Frage, ich weiß jetzt ja nicht, wie es abgelaufen ist. Ich kann mir vorstellen, dass es dann innerhalb, also das sind ja so Sachen, die passieren dann innerhalb von Sekunden. Dann gibt's die Info, okay, Gaza ist raus, der kann nicht mehr. Der Ref kriegt die Info, Ziel den Count durch, eine Andrade weiß es noch nicht. Also, dass das Match dann beendet werden soll, das lässt ja nicht wie alle immer doof aussehen. Du hast auch wirklich gemerkt, wie so ein Angelo Dawkins so leicht abgefuckt war. Also, das ist, also, weil ich muss sagen, das Match lief eigentlich ganz gut bis zu dem Zeitpunkt. Also, es war jetzt kein überragendes Match oder sowas, aber das war schon vollkommen in Ordnung. Also, auch wie dann ein Gaza und Andrade gut zusammengearbeitet haben, das mochte ich. Da waren schöne Tech-Team-Manöver, die sie irgendwie auch gezeigt haben. Das fand ich eigentlich gut. Und dann ist es schade, dass es so geendet ist. Also ändert nichts daran, dass ich absolut gar keinen Bock mehr auf diese Fehde habe, ne? aber ich glaube, das wäre dann, wo du gesagt hast, yo, komm, mit dem Match kann man jetzt auch die Fehde aufhören.
Ich muss sagen, ich hatte die ganze Zeit im Match das Gefühl, dass ein Angel Garza irgendwie ein bisschen drüber ist. Da war zwischendurch auch noch so ein Dropkick, den er gegen den Angel Dawkins gezeigt hat, während der getaggt hat, der auch so merkwürdig wild ausgesehen hat. Davor gab es auch so eine Phase, wo irgendwie das Hot Tag nicht richtig umgesetzt worden ist. Da hat ein Angel Garza versucht, den Fuß festzuhalten von einem Montez Ford. Das sah auch sehr merkwürdig aus, weil es nicht wirklich so aussah, als hätte er ihn festgehalten. Mir hat ein bisschen was da gefehlt. Also, da, wie gesagt, davor war es dann eher so ein bisschen Storytelling natürlich. Wir haben erstmal Street Profits gesehen, die anfangs dominant gewesen sind. Und dann im Anschluss gab es eben die Tag-Team-Manöver von Andrade und Angel, um sich hier quasi in die Oberhand zu bringen. Und dann wurde Montez Ford erstmal längere Zeit isoliert und Andrade und Angel haben gut als Team gearbeitet. Vollkommen verständlich. Und dann irgendwann hat dieses Match, also schnell werden sollte, einen kleinen Bruch bekommen. Da war es dann auf einmal ein bisschen hektisch. Und Angel Garza wirkte auch irgendwie ein bisschen abwesend. Es gab diese komische Spanish Fly. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil er hat danach noch in der Ringecke so einen Knee Strike gezeigt. Und danach ist er erst kollabiert quasi. Und ich habe jetzt auch gelesen, dass angeblich soll es jetzt nicht das Bein sein oder das Knie, sondern es könnte auch die Hüfte sein, die sich da verletzt haben. Ich habe zuerst gedacht, er hätte sich irgendwie den Nacken verletzt, weil die ja auch bei der Spanish Fly so ganz merkwürdig gelandet sind und er da ja auch
sehr benommen gewirkt hat. Ja, aber du hast halt gemerkt, dass er irgendwie, dass er beim Laufen dann so eingebrochen ist. Deswegen habe ich halt gedacht, okay, ist irgendwas am Bein, aber.
Ja, Hüfte kann ja auch sein.
Ne? Auf jeden Fall nichtsdestotrotz einfach unglücklich, ne?
Ja.
Das ist blöd für alle Beteiligten, aber. Ja gut, also was willst du halt machen? Verletzungen sind Verletzungen passieren. Kannst du nicht beeinflussen.
Nee, da kann man jetzt nur hoffen, dass es keine allzu schwere Verletzung ist und dass das einfach ja schnell behandelt werden kann, sagen wir es einfach mal so. Und dann werden wir sehen, sobald es dann die Diagnose gibt, werden wir garantiert auch im Podcast, spätestens im Magazin oder so drüber sprechen, was da passiert ist, wenn sich da noch was tut. Und am Ende ist es dann aber dann doch so, dass hier eben die Street Profits auch auf unglückliche Art und Weise, du hast es gerade eben schon erklärt, den Sieg davontragen, weiterhin Champions sind, wirkt alles ein bisschen unrund. Und ich finde es ein bisschen komisch, weil es ist schon das nächste Mal, dass quasi innerhalb kürzester Zeit hier so ein merkwürdiges, gebotschtes Finish aufkommt, ne? Also wir erinnern uns an Mickey James und Asuka damals, jetzt damals schon wieder so ein bisschen merkwürdig aktuell.
Ja, es ist irgendwie, der Wurm ist drin, ne? Aber du hattest auch generell in diesem Match, dass es irgendwie doof war, weil da gab auch irgendwie einmal ein Tag, was nicht gezählt wurde oder sowas.
Ja, ja.
Wo so auch, ich glaube, es war, ich weiß gar nicht, wer von den Street Profits es war, so Hot-Tag-mäßig gesprungen ist und das hat der Ref dann irgendwie nicht gesehen und dann ist er nochmal irgendwie gesprungen. Das war auch ganz komisch, also weiß ich nicht. Also generell muss man sagen, dass bei diesem Pay-Per-View nicht alles rund lief. Also wir haben es gerade gar nicht angesprochen. Es gab ja noch diese Szene, wo, um mal zum anderen Match zu springen, wo Jeff Hardy auf der Leiter so lag, also wo Sami Zayn die Leiter umkippt und Jeff Hardy da so runterklettert.
Achso, ja, stimmt.
Was, glaube ich, auch anders aussehen sollte, wo dann irgendwie die Leiter, ich schätze mal, sie sollte auf den Ringpfosten abgelegt werden. Das hat aber gewichtmäßig nicht gepasst. Und Jeff Hardy ist ganz, ganz ekelhaft nach draußen gefallen mit der Leiter.
Ja, vollkommen also, richtig.
Also wir hatten generell so ein paar Botches.
Ja, absolut richtig. Das haben wir gerade eben vergessen. Deswegen auch gut, dass du das noch mal ergänzt. Manchmal ist es eben, läuft nicht alles rund. Ja, aber von nicht rundlaufen, das tat's auch für einen Drew Gulak, der ja dann ja Backstage nochmal gewesen ist und Artruth holt sich dann eben sein 24/7-Belt zurück und haut Gulak kurzerhand mit dem Sieg, mit dem Sieb nieder und erringt den Sieg so rum. Ja, ist jetzt 40-facher 24/7-Champion, wenn ich mich nicht komplett verlesen habe.
40 erst?
Ja.
Krass. Hätte mehr gedacht.
Okay. Kommen wir zum nächsten Match. Da gab es ja eine Bailey, die zum Ring gekommen ist. Ne? Sie hat ja dann noch mal eine Promo gehalten, dass ja eine Nikki Cross nicht medically cleared gewesen wäre und dass sie deswegen nicht antreten könnte. Bailey auch immer mit dem Stuhl, den sie jetzt mitbringt, mit dem sie Sasha Banks verletzt hat. Und sie spricht ja quasi dann eine Open Challenge an den gesamten Locker-Room aus und klingelt dann auch eine Ding-Dong und keiner ist da, macht die Tür auf, keiner will.
Das war richtig unangenehm übrigens. Das war richtig, richtig unangenehm.
Und dann kommt der Ringrichter rein und gerade als sie feiert, dann ertönt quasi die Musik von Asuka und sie kommt raus, also Asuka kommt raus. Die Chance, wieder Double Champ zu werden und Kai, hier haben wir dann auch eine Asuka gesehen, die schon sehr, sehr dominant gewesen ist, bis dann ja auch eine Bailey wieder den Arm attackiert hat.
Ja, also klar, dann kommt Asuka raus, alles schön und gut. Und dann sagst du, oh Mann, es wird aber gefährlich für eine Bailey und klar, dann die Q-Finish, ne? Spulen wir es mal schnell durch. Macht ja auch Sinn, haben wir alle mit gerechnet. Was mich aber irgendwie stört und was mich extrem stört, ist, dass da spricht eine Bailey diese Open Challenge aus, ne? Und du hast hier einen gewissen Locker-Room. Und du willst mir jetzt sagen, dass da keiner Bock hat, ein freies Titelmatch zu kriegen. Also, die bereits genannten, ist doch jetzt egal, ob es eine Mickie James ist, eine Lacey Evans, eine Dana Brooke, keine Ahnung was. Also, die haben jetzt alle nicht mal Bock, um den Titel zu kämpfen. Für lau. Das finde ich scheiße.
Ja, ich fand auch, dass es nicht die ideale Lösung gewesen ist, sondern eher so im Sinne von, ja, wir müssen jetzt irgendwie eine Dramatik hier reinkriegen, deswegen muss es Asuka sein, die als Bedrohung da ist. Auch das ist eigentlich nur ein Zeichen dafür, wir haben momentan niemand anders, der hier für diese Rolle, für diese Bedrohung, die hier notwendig wäre, die dafür in Frage kommt, weil alle anderen sind halt nicht da. Eine Bianca Belair wäre auch blöd gewesen, die jetzt hier einzusetzen, weil, naja, hätte es dir was gebracht, hier so einen DQ-Sieg davon zu tragen? Ich glaube nicht.
Ja, aber also wenigstens zu sagen, hier, ich bin da, ich bin heiß, ich habe ja Bock, mich zu beweisen.
Ja, und Bianca Belair ist so, bei Raw natürlich übrigens auch noch, das habe ich gerade.
Ja, ist ja, Open Challenge gilt für alle.
Das stimmt.
Da hätte auch ich auftauchen können.
Das stimmt. Asuka ist auch bei Raw, aber die darf ja eh alles.
Ja. Also, weil, also, ich kann natürlich verstehen, also, ich sag mal, der Weg ist ja eh klar. Der Nikki Cross wäre hier platt gemacht geworden, ist das richtig? Doch, ne?
Platt gemacht worden,
das G ist falsch. Platt gemacht worden. und dann wäre eh eine Sascha rausgekommen und zack, der Weg ist ja klar, die Richtung ist ja klar, in die es geht. Weiß ich nicht, man kann auch sagen, vielleicht wollten sie jetzt nicht, dass dann auf einmal dann eine, weiß ich nicht, Lacey Evans rumschwirrt oder so. Aber also ich finde, das ist nicht gut gelöst. Weil das dann irgendwie, das wirkt so, als wäre der Titel egal. Weil im Normalfall ist ja so, ich habe immer noch dieses romantisierte Denken, wenn ich an eine Open Challenge denke, an so John Cena US Title, wo so alle rauskommen, mega Bock haben, Sami Zayn sich beim Feiern die Schulter auskugelt. So, das ist die Motivation, die ich brauche und nicht, ach ey, weiß ich nicht, also ist jetzt auch schon spät, ich habe jetzt auch eigentlich, wollte ich noch was gucken oder sowas. Ich glaube, ich bleib hier hinten.
Ja, aber es war ja im Endeffekt ja auch nur Setup, ne? Setup für die Attacke, die es ja dann gab. Also erstmal hat Bailey dann ja hier erstmal dafür gesorgt, dass sie selbst disqualifiziert worden ist, ne, und sehen dann aber auch, dass eine Bailey jubelt und wird dann eben hinterrücks von Sascha attackiert, dann auch mit dem Stuhl. Asuka ist weg dann irgendwo, Sascha aber mit der Halskrause, das wollte ich eigentlich sagen. Und ich mochte die Art und Weise, wie Sasha Banks das hier verkauft hat. Also, dass sie auch wirklich dann noch die Halskrause getragen hat. Und dann, als sie hinterher wollte und Bailey kickt sie weg, dass sie dann erstmal wieder angeschlagen ist und Schmerzen hat. Kendo-Sticks kommen mit dazu. Bailey flüchtet wieder, will sich dann den Stuhl wieder schnappen. Sascha tritt drauf. Es war so ein schönes Hin und Her irgendwo. Und ich muss sagen, das hat mir schon Lust auf mehr gemacht. Und jetzt steht ja Hell in a Cell vor der Tür. Glaubst du, wie kriegen die beiden hier im Käfig?
Ja, also diese Fehde und noch eine andere Fehde, über die wir gleich reden, sind die einzigen, die ich in einem Hell in a Cell Match sehe. Und ich finde es schön, dass die beiden haben ja den perfekten Aufbau dafür. Also das, ich erwarte da eine Schlacht zwischen den beiden.
Ich denke auch, dass wir das bekommen werden. Die Fehde, wie du schon richtig gesagt hast, die gibt das her. Auch wenn es natürlich wiederum ein bisschen problematisch ist, weil es dürfte dann ja nicht der, der Schlusspunkt sein, sondern ich sehe es tatsächlich eher noch so ein bisschen als Anfang. Ich glaube, das geht noch ein bisschen. Dafür kommt Hell in a Cell jetzt ein bisschen früh. Trotzdem musst du die beiden eigentlich jetzt da so präsentieren, gerade auch in der Art und Weise, wie sich Bailey hier gezeigt hat. Sie hatte ja dann auch große Furcht, als sie dann geflüchtet ist vor Sasha Banks. Das passt ja irgendwo dafür, dass man sagt, hier, damit die nicht mehr weglaufen kann, die hat so große Angst vor mir, dann sperren wir euch beide in den Käfig. Und dann gibt's Kazala.
Ne? Ganz genau.
Gut. So, und jetzt kommen wir zu den zwei weiteren großen Matches, weil, wie gesagt, ich fand den Event gar nicht so schlecht. Ich finde, er hat eigentlich einen ganz guten Flow gehabt, aber in der Midcard hat es mir hier ein bisschen an Tiefe gemangelt und das war das, was wir auch so ein bisschen befürchtet hatten.
Ja, da war so ein schwarzes Loch, ne?
Ja, also irgendwas hat da nicht so 100% gepasst, aber dafür dann die Matches, die groß waren und die entsprechend präsentiert worden sind, die haben dann auch abgeliefert. Und da kommen wir dann hier mit zum Ambulance-Match um die WWE Championship zwischen Champion Drew McIntyre und Randy Orton. Es gibt hier nochmal im Vorfeld den Trailer, wo nochmal gerade diese abgefertigten Legenden nochmal präsentiert werden. Big Show, Christian und so weiter und so fort. Also quasi Randy Ortons Pfad der Verwüstung, die wir hier gesehen haben, plus nochmal die ganze Geschichte mit Drew McIntyre. Und was hier direkt auffiel, es gab keinen Lock-up. Es gab keinen Lock, es gab kein Abtasten, sondern es gab sofort auf die Fresse und da vor allem erstmal von Drew McIntyre, der hier mit wirklich großen Schlägen und Chops vor allem auch attackiert hat. Und Randy Orton, der dann aber immer wieder mit miesen Tricks die Kontrolle an sich gerissen hat. Ne? Also dann ging es nach draußen und Drew McIntyre wollte wieder zurück rein. Dann Orton tritt gegen das Seil, es gibt quasi einen Cheap Shot. Dann gibt es den DDT aus den Seilen heraus. Und ein Orton, also kannst mir sagen, was du willst, aber der genießt doch gerade das, was er da macht, oder?
Ja, klar. Also du merkst ja auch, dass er Bock hat. Also du siehst es auch, wir haben ja schon mal gesagt, so wenn Orton richtig Bock hat, dann kann er auch geil sellen. Und da denke ich nur an den Glasgow Kiss, den er später kassiert hat. Wo er nicht zusammenfällt und sabbert und denkst so, Mann, der Typ ist gerade richtig heiß. Also das finde ich schon gut. Ja. Das ist auch schön. Also deswegen haben wir ja auch vermutet, dass er das Gold mit nach Hause nimmt.
Genau, aber so soll es ja nicht kommen. Aber das ist nicht unbedingt nur einem Drew McIntyre verschuldet, sondern ja auch ganz vielen Legenden, die sich hier an Randy Orton gerecht haben. Getreu dem Motto, Karma ist B... da sollte es ja schon nach relativ kurzer Zeit, nach diesem DDT, den ich gerade angesprochen habe, und nach ganz viel Grimassen, soll es ja schon den Punt geben. Und dann gibt's den Zoom auf den Schuh und dann greift plötzlich jemand an den Schuh und man dachte erst, schwarze Klamotten, schwarzes Dings im Gesicht. Ist es einer von Retribution? Nein, es ist Big Show ohne Schnurrbart.
Weißt du, was das Geilste war? Dass du da diesen Koloss siehst, diesen Koloss von Rodders, der da den Fuß festhält, ne? Und du bist so, yo, es ist halt Big Show, weil der ist 80 Meter groß, hat diese hässliche Tattoo auf dem Oberarm. Und weißt du, ja, okay, er ist es eben, ne? Und dann zieht er diesen Mundschutz ab und die Kommentare so, ne, es ist Big Show. Und du bist so, ach, sag es nicht. So. Das war wie immer in so Kindersendungen oder sowas, wenn so der Bösewicht sich verkleidet hat und so, nee, er ist es. Und also, das fand ich sehr, sehr, ja, genau, so die Maske ab, so, Big Show, nee, wirklich? Also, ja, aber es sah halt sehr komisch aus, ohne Bart. Also, das ist ganz, ganz komisch, den ohne Bart zu sehen.
Ja.
Aber nicht nur das war komisch, sondern auch der Chokeslam. Ich weiß nicht, ob er nervös war oder seine Hände geschwitzt haben, weil er hat dann auch Randy, so beim Hochheben ist er abgerutscht vom Hals, das sah dann auch sehr doof aus. Aber war, nennen wir es mal, ein Chokeslam durch das Kommentatorenpult.
Genau, und damit war erstmal ein Drew McIntyre, der eh angeschlagen ja Kieferbruch und so hier in das Match gegangen ist. Für ihn war das natürlich erstmal eine kleine Verschnaufpause, wo er am Anfang schon so in Bedrängnis hier geraten ist. Und das Motiv zieht sich jetzt ja durch den gesamten Matchverlauf eigentlich. Wir kommen jetzt quasi in die Post-Big-Show-Phase, was wiederum die Prä-Christian-Phase quasi ist, wo es ja erstmal ein Brawl draußen gibt, es geht in die Guardrail und richtig hart hin und her. Und übrigens, ich habe eine kleine Vermutung, weil es fehlt ja eine Legende, möchte ich jetzt gleich vorwegnehmen, sonst kann ich das nicht anders. Ja, und dann ging es hier erstmal heiß hin und her. Da wurden die Barrikaden eingesetzt. Es ging Backstage, und ich habe ja gerade gesagt, dann nach der Big Show-Phase kam mir dann hier quasi die nächste Attacke, die wir dann hier gesehen haben. Ja, und da war dann.
Und wird dann noch vorher noch ganz kurz die wir sind mal am Ambulance und hauen uns mit dem Schweizer Stuhlphase.
Stimmt, die habe ich ganz vergessen. Und auch die Krücken, die sind ja da auch zum ersten Mal rausgeholt worden. Aber ich habe mich auch über den Schweizer Stuhl sehr, sehr amüsiert. Und da kam ja dann auch wieder der Kiefer ins Spiel, wo dann ja auch ein Drew McIntyre mit dem Stuhl wieder gewürgt worden ist. Und ja, da gab es ja auch schon diese ersten Brawl quasi um das Auto herum, mehr oder weniger, ne, wo dann ein Randy Orton versucht hat, hier den guten Drew McIntyre quasi in der Autotür einzuklemmen. Und ich mochte diesen Augenblick total gerne, als ein Orton so ganz langsam die Fahrertür dieses Krankenwagens geöffnet hat, ne? Das hatte so ein bisschen was von Psychothriller, wenn dann der Mörder das erste Mal auftaucht, so ganz langsam. Das fand ich ganz cool. Das hat mir ganz gut gefallen. Und er will dann ja einen McIntyre darin einklemmen. Das klappt dann nicht. Da gibt's ja den Headbutt, den du angesprochen hast.
Ja.
Und dann muss ich auch noch die Tür dran glauben, Kai.
Ja, und also da jetzt kommt ein Punkt, den da habe ich so ein kleines Problem mit dem gesamten Match. Und zwar, dann soll's ja eben die Claymore geben. Und Randy Orton springt dann auf den Fahrersitz. Und McIntyre claimert eben die Tür ab, was erstmal ganz cool aussah. Und ab da war ja auch so dieser Punkt, dass dann das Bein irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das war dann, okay, viel Knieschmerzen, weil, weiß ich nicht gegen den Kopf, sondern gegen die Tür getreten. Und dann war immer mal wieder das Knie von einem McIntyre angeschlagen, aber dann auch immer wieder mal nicht.
Ja.
Also das wurde mir irgendwie nicht konsequent erzählt. Weil so, wenn er dann wieder irgendwie Claymores oder Punts machen wollte, der McIntyre, den er ja auch dann neu gelernt hat, dann ging's wieder. Aber sonst gab's immer, mein Knie tut weh. Also das fand ich irgendwie ein bisschen doof.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich fand auch, dass dieser Spot, der war halt der Spot für den Spot wirklich in diesem Augenblick.
Ja, genau.
Man hat aber auch im späteren Verlauf dann relativ deutlich gesehen, dass man diese Tür schon vorher ausgehängt hatte. Also das ist das, was mir vor allem aufgefallen ist, dass es gab keinen Bruch an der Stelle oder sonst irgendwas. Das hat das mir so ein bisschen missfallen. Aber ja, dieses Motiv des verletzten Beins, das Adrenalin, Kai, weißt du?
Ja, das ist klar. Das ist einfach ein paar Mal gegenhauen, Eispray, und dann läuft das raus.
Genau das.
Wir kennen sie alle. Und dann kommen wir zu deiner tollen Christian-Phase.
Genau, ich hab den gesamten Krankenwagen-Brawl hier quasi übersprungen. Es ging dann durch den Vorhang, und ich habe schon gedacht, jetzt sind sie hinterm Vorhang und da kommt dann der nächste Star und die nächste Legende raus. Und es war dann auch Christian, der hier einen Randy Orton erstmal in das, ich glaube, es war indisches Buffet, oder? Habe ich das falsch gedeutet?
Ich weiß nicht, auf jeden Fall hingen da ganz viele komische Teppiche oder sowas an der Wand. Also ich weiß nicht, was es alles war, aber war auch egal, denn es wurde sehr schnell abgeräumt von Christian.
Genau, es gab dann Brawl, wie sich das gehört, irgendwo. War jetzt aber auch nicht so lang. Also aber es hat auch hier wieder einem Drew McIntyre wieder so eine Verschnaufpause gegeben, weil das ist ja generell das, was man dann jetzt hier dann auch vielleicht ein bisschen bemängeln kann, dass natürlich dann ein Drew McIntyre im Endeffekt nur mit Hilfe der Legenden jetzt hier überstanden hat. Weil jedes Mal, wenn Randy Orton quasi am Drücker gewesen ist, dann kam irgendwie was anderes dazwischen. Oder wie siehst du das?
Ja, das ist ich habe gerade nämlich nochmal extra mit einem Kollegen telefoniert, weil ich nochmal über das Event so auch mit ihm sprechen wollte, so mal gut verschiedene Meinungen einzuholen, ne? Und der hat es mir auch nochmal gesagt, also er fand auch, und das habe ich beim ersten Mal gucken gar nicht so wahrgenommen, muss ich sagen, aber als er es mir dann erklärt hat, habe ich gesagt, eigentlich stimmt's, weil Drew McIntyre ist ja sonst auch immer eher diese coole Sau, so sehr tough und ich mache alles kaputt, Talk less Claymore, auch einfach ein überragendes T-Shirt, nicht. Der dann aber trotzdem hier insgesamt sehr schwach aussah, weil irgendwie drei Legends ankamen mussten und er doch fast verloren hat.
Mhm. Also, kann man halt so deuten, ne?
Ja, das ist, finde ich jetzt nicht so dolle, wenn ich ehrlich bin. Also, weil, ja? Also ja, es macht halt, also im Laufe der Geschichte macht es ja auch Sinn, und ich glaube, das also es geht halt wirklich darum, dieses, ja, du hast uns wehgetan und jetzt wehren wir uns oder sowas, ne? Und man muss ja auch sagen, gerade die Switch Music auf dem Ambulance, wo war dann noch so ein HBK ganz locker mit so einer Hand noch mit einem Randy Orton runterstößt, das sieht fantastisch aus. Also das sieht einfach Hammer aus, das ist geil. Dann gibt's noch den Crotch-Chop hinterher, da hasse mich. Aber trotzdem, also wenn du bedenkst, halber Chokeslam durchs Kommentatorenpult, dann einmal indisches Buffet abräumen mit Christian und dann nochmal eine Switching Music vom Ambulance und dann trotzdem fast verlieren. Weiß ich, also
ja.
Finde ich jetzt nicht so krass für den Scottish Psychopath. Gibt es eigentlich noch ein schwierigeres Wort?
Ich glaube nicht, fragen David mal.
David, einfach mal 10-mal Scottish Psychopath sagen lassen.
Genau das. Ja, das meine ich ja, ne? Also Randy Orton war hier oft am Drücker und hatte oft die Oberhand einfach. Und das war ja dann auch im späteren Verlauf noch so, also auch noch vor einem Shawn Michaels, wo er dann ja auch einen, wo es ja diesen Brawl auf die Motorhaube erst gegeben hat und dann eben auch hat ja einen Randy Orton, einen Drew McIntyre hier auf den, wie heißt es denn, nicht das Windshield, sondern die Windschutzscheibe gerissen und sowas. Danach gab es den Superkick und auch danach hat er ja noch, also hat Randy Orton ja noch die Möglichkeit gehabt zu gewinnen, dann gab es ja den RKO auf dem Beton. Also.
Ja, das Match hat an sich viele geile Momente, die coole Momente sein sollten. Weil ich glaube auch, dass so dieser Moment, wo dann McIntyre fast verliert, wo er dann wirklich in diesem Ambulance drin ist, in Randy Orton die Tür unnormal langsam zumacht. Also ich glaube, dass dann irgendwie, wo sie gesagt haben, ey, what if? Also, weißt du, was richtig cool wäre? Wenn McIntyre also die Tür aufhält und dann einfach so in das Auge von Randy Orton greift. Alle haben gesagt, boah, ja, dann wird richtig krass aussehen. Und wirkt ja auch irgendwie cool. Aber im Großen und Ganzen denkst du dir, ey, der verliert hier gerade fast, obwohl der und der ihm geholfen haben. Mhm. Und das ist mein Problem.
Ja, das ist auch das, was hier bleibt. Ich fand den Kampf durchweg unterhaltsam. Also wir können es ja dann sagen, wie es dann jetzt ausgegangen ist. Es gab dann den Claymore, es gab dann noch den Punt zum Abschluss hier. Und dann Randy Orton landet dann im Wagen und die Türen gehen zu. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, Ric Flair hat natürlich den Krankenwagen gefahren, damit der auch noch, also mit ausreichend Abstand zu allen anderen Menschen, dann hier auch noch seinen Siegesmoment bekommt. Ich fand, das war ein unterhaltsames Ambulance-Match. Also gerade, weil diese Stipulation ja extrem künstlich ist und eigentlich nicht unbedingt förderlich für einen guten Kampf, sagen wir es mal so. Aber die beiden haben das hier mit Intensität und auch wirklich einer gehörigen Portion Gewalt, wie ich finde, ganz gut gelöst. Aber die Sache mit den Legenden, so schön die irgendwie gewesen ist und so einen guten Fluss die damit reingebracht hat, einem Drew McIntyre hat das jetzt nicht geholfen, weil im Endeffekt kann Randy Orton jetzt nämlich sagen, hey, hör mal du hast das nur gewonnen, das ganze Ding, weil du hier Beistand gehabt hast von der alten Herrenfraktion.
Und ich glaube, das ist es nämlich. Also ich hätte mir halt schon irgendwie auch gewünscht, dass die Fehde jetzt langsam mal vorbei ist. Also weil jetzt nicht, dass ich die langweilig finde oder schlecht, aber irgendwie ist jetzt auch mal gut. So, weißt du, ich habe jetzt keinen Bock, dass jetzt bis Ende Oktober wieder, ja, heute kämpfe ich gegen Keith Lee, dann kämpfst du wieder gegen Keith Lee und dann kämpfen wir beide mal wieder gegen, nicht gegen Keith Lee.
Aber mit Keith Lee zum Beispiel.
Genau. Und
dann um Keith Lee, oben auf dem Keith Lee on a Forklift-Match zum Beispiel.
Ja, genau. Custody of Keith Lee oder sowas, wer das Sorgerecht bekommt. Dann irgendwie Keith Lee im Shark Cage. Irgendwie machen wir so ein paar Sachen noch. Und diese Fehde hat ja als eine der wenigen, außer halt eben, wie gesagt, Bayley gegen Sasha Banks, das Potenzial oder die Berechtigung, würde ich fast sagen, im Stil, im Hell in a Cell stattzufinden.
Ja.
Deswegen muss es eigentlich jetzt noch diesen Monat mitnehmen.
Ja.
Und ich glaube, dass du eben sagen kannst, ja, du hast aber nur gewonnen, weil du Hilfe bekommen hast. Und dann machen wir einen Käfig drumherum, weil dann kannst du nicht die Hilfe von Ric Flair bekommen. Toll, toll. Das macht ja insofern dann irgendwie Sinn. Und ich fand es auch so, wie du gesagt hast, du hattest irgendwie in sich schöne Spots, ja. Aber wenn du so das Match als großes Ganzes betrachtest und jede Aktion irgendwie ihre Logik zuweisen willst, sind da viele Sachen, die dann für mich in Drew McIntyre irgendwie haben schwach aussehen lassen.
man ist hier natürlich auch in der Zwickmühle, ne? Du hast auf der einen Seite den großen Babyface-Champion, der soll seine Herausforderung bekommen. Auf der anderen Seite hast du aber auch den Top-Heel, der nicht ganz der Company, ich glaube, da ist Roman inzwischen schon noch dran vorbei, aber du hast den zweiten Top-Heel quasi, zumindest den Top-Heel von Raw. Und du willst den ja auch nicht komplett zerstören. Und so ein Ambulance-Match, da kann nun mal gerne und schnell jemand richtig blöd bei aussehen, wenn das nicht richtig gebuckt und nicht richtig umgesetzt worden ist. Und WWE hat mental nicht das Fingerspitzengefühl. Also ich glaube, man hat dann hier lieber sich getraut, wir lassen einen Drew McIntyre lieber ein bisschen schwächer dastehen. Auch mit dem Hintergrund mit dieser Kieferverletzung, mit der Knieverletzung, die da noch oben drauf gekommen ist. Und sagt, man sagt, ja, ne, aber wenn er 100% ist und im Hell in a Cell, dann ist er dann doch überlegen und dann gewinnt er diese Fehde dann zum Ende. Also ich glaube, das ist so der Hintergedanke, dass man da versucht, so ein bisschen was reinzubringen, um einfach keinen der beiden zu verbrennen. Das ist, glaube ich, auch hier die Herausforderung an der ganzen Fehde.
Naja, also, dass du irgendwie ein großes Match zeigst, was auch ein Ende von der Fehde sein könnte und trotzdem beide so stark herausgehen lässt, dass es eben noch dieses eine letzte Match geben kann, ne?
Genau.
Das ist dann schwierig. Aber haben sie dann doch irgendwie halt auch gut gelöst, ne? Also jetzt ist, man will ja auch keine Erbsen zählen.
Nee, das Match war unterhaltsam. Also das war gut über 20 Minuten lang und das hat Spaß gemacht. Also ich fand es halt eben nicht in sich nicht ganz logisch, aber genau. Es hat nichts daran geändert, dass für mich diese 20 Minuten trotzdem relativ fix vorbeigegangen sind und ich mich gut unterhalten gefühlt habe. Es muss auch nicht immer alles 1000% logisch sein, dass ich mich davon wirklich dann irgendwie angemacht fühle, sondern manchmal ist auch, das war ja Overbooking galore, also sind wir mal ehrlich, hier mit drei Eingriffen, abgetretener Wagentür und keine Ahnung was, das war ja schon extrem viel, was man hier aufgefahren hat. Aber manchmal ist das in Ordnung. Und das hier war in Ordnung und hat Spaß gemacht. Und vor allem hat es aber auch eine Bedeutung gehabt. Das ist das Wichtige im Vergleich zu den Matches, die wir davor gehabt haben auf der Karte. Weil die waren relativ, ja, wrestlerisch in Ordnung, aber emotionslos. Und hier hast du halt schon gemerkt, dass da Emotion, dass da eine Fehde drin ist. Randy Orton fand ich hier super von der Mimik her. Auch ein Drew McIntyre hat irgendwie mit der Intensität, die er an den Tag legt, gut ausgesehen. Das ging schon so in Ordnung. So, Main Event Time.
Main Event Time.
Da haben wir den Kampf um die WWE Universal Championship zwischen dem Herausforderer Jey Uso und dem Champion Roman Reigns, begleitet von Paul Heyman. Zum Einstieg gab es ja erstmal wieder ein kleines Video, wie sich das gehört, nochmal mit dem Rückbezug auf die Familie der beiden, auf die samoanische Historie, die wir hier gehabt haben. Jey Uso mit der alten, also mit der aktuellen Musik, aber ein bisschen auch schon wieder an die Gesichtsbemalung Usos angelehnten Effekten, oder?
Fand ich aber sehr gut eigentlich, weil es die Sache rund gemacht hat.
Und mit Blumenschmuck. Aber
das macht jetzt ja, bitte?
Und mit Blumenschmuck.
Ja, klar, ja. Deswegen meine ich, also ist jetzt auch gut, dass jetzt hier nicht irgendwie so dieser Uso Penitentiary Uso rauskam. Das, also, ja, das sind sie auch, aber hätte jetzt ja in dem Zusammenhang weniger Sinn gemacht.
Das stimmt. Jemand, der hier auf jeden Fall mit einem neuen Outfit rausgekommen ist, also war ein Roman Reigns, plötzlich oberkörperfrei, 1, 2, 3 und dann natürlich noch die Cargo-Hosen hat er behalten, das Theme hat er auch noch, aber wie hat dir hier der Aufzug gefallen?
Ja, Maschine, ne, also heftiger Typ auf jeden Fall. Also krasser Look wirklich, ne, so das ist, der kommt raus und sagt so, yo, das ist ein Wrestler, das ist ein Star. Das ist heftig, finde ich gut.
Ja, ich bin ohnehin ein Riesenfan davon, was für eine Entwicklung Roman Reigns gemacht hat. Nicht nur körperlich, auch das Gimmick. Ich finde das so gut. Mich hat dieser Kampf so mitgenommen. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich hätte nicht erwartet, dass das ein Roman Reigns-Kampf mal schafft. Noch viel weniger hätte ich gedacht, dass das ein Jey Uso-Match, Einzelmatch schafft.
Ich hätte auch nicht gedacht, also auch in der auch jetzt, wo wir beide schon gesehen haben und wo die Fehde hingeht, hätte ich auch nicht gedacht, dass das ein Ding ist, was über 23 Minuten erzählt wird.
Ja.
Und mich unterhält.
Ja. Das hat man richtig gut gemacht. Auch die Tatsache, also wir müssen jetzt, wir fassen es gleich noch mal ein bisschen zusammen, aber ich will das gerade mal ganz kurz erzählen. Ich finde auch die Tatsache, dass ein Roman Reigns hier so extrem viel gesprochen hat im Matchverlauf. Hat im laufenden Band geredet und die Kommentatoren waren die ganze Zeit leise dabei. Und das hat dem Ganzen so eine gewisse Ernsthaftigkeit gegeben. Und das mochte ich extrem gern. Ja, und auch, dass du die beiden einfach immer gehört hast. Man hat ja wirklich ausgenutzt, tatsächlich mal, dass du quasi kein Publikum hast. Du hast es ausgenutzt, dass die beiden die Möglichkeit haben, eine Geschichte während des laufenden Matches zu erzählen. Das finde ich eine extrem clevere Art, wie man das hier aufgebaut hat, weil das diese Persönlichkeit und diese persönliche Beziehung zwischen den beiden noch mal dargestellt hat und intensiviert hat. Wird dir das gefallen? Und ist dir das überhaupt aufgefallen?
Ja, also gerade auch die Art, wie Roman Reigns geredet hat. Also er hat ja auch so teilweise so also mit Jay geredet, aber in den leeren Raum herein. Mhm. Also er hat ihn ja nicht mal angeguckt. Sondern auch so dieses Sachen immer wieder wiederholen. So, ich habe doch gesagt, du sollst liegen bleiben, so nimm den Paycheck, gut ist. Und das hat er wirklich 3, 4, 5 Mal wiederholt. Aber auch ein Jay dabei nicht wirklich angeschaut. Also das so nach jeder Aktion, wo du auch so denkst, ja, weiß ich nicht, vielleicht will er es gar nicht machen, aber er muss. Das, also, weil es waren ja nicht wirklich so diese Gewissensbisse, wie wir es manchmal bei einem Fiend haben oder sowas, ne? Mhm. Sondern eher so, ja, ich muss das jetzt machen und eigentlich ist es deine Schuld.
Ja, diese Wandlung ist ja ohnehin auch im Match selber zu sehen gewesen, ne? Da am Anfang, klar, Roman war ja die ganze Zeit super hart einfach. Also, er hat ja wirklich da immer wieder an der Grenze zur Legalität quasi agiert mit all seinen Aktionen. Und man hat schon gesehen, dass er auf jeden Fall der körperlich Dominante hier ist, dass er der Favorit ist, dass ein Jey Uso eigentlich hier nur mit den schnellen Aktionen, wenn überhaupt, kontern kann. Und ich mochte das zum Beispiel gleich zu Beginn, wo ein Roman Reigns ja hier seine ersten Aktionen, ich glaube, das war diese eingesprungene Clothesline und dann nochmal eine andere Aktion gezeigt hat. Und wenn sich dann Jey Uso aus dem Ring begibt, um sich kurz zu sammeln, und wenn dann Roman zu ihm sagt, hey, du willst der Chief sein und du kannst noch nicht mal auf deine Insel bleiben. Das fand ich so clever. Und man hat das halt eben die ganze Zeit durchgezogen. Und dieses Motto der Tough Love, wie es ja so schön heißt, ne, also dass man auch mal jemanden härter rannehmen muss, quasi um ihn zu erziehen innerhalb der Familie, das hat sich ja hier durchgezogen. Und
Roman, ich in Headlock.
Was?
Ich in Headlock.
Zum Beispiel, das hat auch ein paar Jahre gedauert. und in Roman Reigns, ich mochte auch die Art und Weise, wie er jetzt kämpft. Weil das war ja das erste Einzelmatch, was wir hier gesehen haben. Und ich sag
das erste richtige Match, also wo er auch von Anfang bis Ende da war.
Genau, das erste richtige Einzelmatch. Und das, was ich hier besonders mochte, war einfach die Tatsache, er hat sehr langsam gekämpft, also fast wie Orton. Und er hat auch immer wieder betrogen. Also er hat ihn seinen Cousin hier gewürgt und hat dann auch mal zugeschlagen, wenn er im Seil hing oder sonst irgendwas. Da war nichts mehr mit Uhr und Party-Roman irgendwo, sondern das war alles knallhart durchkalkuliert. Und teilweise die Schläge, die er angesetzt hat, die haben mir geklatscht bis zum geht nicht mehr. Also wie hat dir hier die Matchführung gefallen von Roman Reigns?
Das war ja auch das Schöne, du hattest dann immer so einen Schlag von einem Jey Uso, der eigentlich ganz gut aussah. Und dann war so, okay, jetzt bin ich dran, aber eine richtig. Und dann, also auch ein Jey Uso, wie gut er die verkauft hat.
Ja.
Wo dann wirklich denkst, okay, diese Schläge hauen dann aus den Schuhen raus. Wo dann immer so nach jedem Schlag so auf einem Bein irgendwie war und dann doch umgekippt ist. Das mochte ich. Also, es war ja sehr langsam geführt. Was ich aber komisch fand, dass ich so eine gewisse Zeit lang hatte, dann ein Jey Uso doch relativ viel Offense. Also du hattest zwar immer das Gefühl, gut, Roman könnte jetzt ohne Probleme noch 2 Gänge höher schalten, aber um mal so tiefer ins Match reinzugehen, ich würde sogar sagen, also es hat mich auch eigentlich gestört, warum dieser dominante Roman Reigns, der eigentlich großteils, auch wenn er Aktion kassiert und Move-Folgen kassiert, mit dem Jay spielt, warum muss dann der Tribal Chief zu so einer Sache greifen wie einem Low Blow?
Das war nach dem Big Splash, den er gezeigt hat. Genau, das war diese Offense-Phase, ne? Das begann
ja genau, das war ja das große Finale der Offense-Phase, wo es dann eben diesen Big Splash gibt, den Nearfall, aber warum Low Blow?
Weil das kann.
Ja, aber das ich finde, das lässt jetzt diesen krassen Typen nicht wirklich stark aussehen. So, dann lassen doch bei 1 rauskommen. Und also, weil so denkst du jetzt, hätte er jetzt verloren, wenn er ihn nicht gegen Penis geschlagen hätte?
Ich sag mal so, hast du deinem kleinen Bruder noch nie in die Eier getreten?
Ja, aber ich laufe halt nicht vorher 7 Stunden rum und sag, ey, ich bin der Tribal Chief, so küss mir die Füße.
Versuch's mal.
Ja. Und deswegen, also ich finde das finde ich nicht gut. Muss ich sagen, also ich finde das passt nicht rein. Ja, ich checke, der ist der Heel und der kann und der macht alles oder sowas. Trotzdem, meiner Meinung nach lässt ihn das schwach aussehen. dass er sich diesem Blau-Blau bedienen muss.
Ja. Ja, weiß nicht. Also das hat jetzt bei mir nicht so den bleibenden Eindruck hinterlassen wie bei dir. Also ich finde, das hat dann eher einfach in diese Ruchlosigkeit reingepasst, die er auch schon vorher an den Tag gelegt hat, mit dem Würgen und mit anderen Aktionen, die wir da gesehen haben. Ich glaube, das geht da halt eher so in diese Richtung. Und trotzdem, er ist ja auch opportunistisch. Das haben wir ja auch jetzt in den letzten Wochen immer wieder gesehen, wo er dann einfach erst später zum Match angekommen ist oder sonst irgendwas. Also das geht für mich in dieselbe Richtung und ich weiß, was du meinst, aber so eng sehe ich das hier in dem Falle tatsächlich nicht. Na, lass mal so stehen. Ja. Schreibt uns da gerne mal, wie ihr das seht. Ist da ein Roman Reigns? Hätt's das nicht gebraucht? Also, ich sag mal so, für mich persönlich hätt's das nicht gebraucht, um diese Geschichte zu erzählen. Aber so in sich war das dann doch schon logisch. Vor allem war das ja dann auch quasi das Ende ja mit eingeläutert, dieser Low Blow. Dann gab's ja danach die Finish-Phase mit dem ersten Spear und dann ja diese ganz lange Geschichte mit nenn mich jetzt Chief. Und da frage ich dich erstmal, war das für dich zu lang? Hat das so gepasst für dich? Oder wie hast du diese Momente gesehen? Auch dann, als später dann noch ein Jimmy Uso rausgekommen ist.
Also, ich mag die Feder zwischen den beiden. Ich finde es auch geil, dass es so ernst ist. Ich hoffe aber, dass dieses Tribal Chief-Ding jetzt eher so zwischen den beiden bleibt. Dass das jetzt, also von mir aus kann er sich gerne so nennen und kann auch dann sagen, this is my island und nicht my yard. Aber man solle damit meiner Meinung nach nicht übertreiben. Weil das ist dann irgendwann auch anstrengend. Also ich fand es halt cool, dieses, dass er den ultimativen Disrespect wollte, so ja, jetzt so Walter White Heisenberg-mäßig, so say my name. Das fand ich dann schon eigentlich ganz cool. Das mochte ich auch und auch, wovon ich großer Fan war, waren diese sehr asozialen Schläge, wo er dann seinen Handballen auf dem Gesicht von Jey Uso abstützt und dann immer diese Ellbögen zeigt. Mhm. Aber so, Mann, lass doch den Jungen in Ruhe, der hat ja gar nichts getan. Der will doch auch nur einmal Chief sein, lass ihn doch.
Lass ihn doch mal, nur für einen Tag, komm, nur für einen Tag.
Chief for one day.
Genau. Also,
das fand ich dann eigentlich ganz gut. Aber um jetzt mal nochmal eine andere Nuance reinzubringen, die mich auch wieder gestört hat, ich fand diesen Spear geil und sagen so, ja, say my name, sage ich jetzt einfach mal, ne?
Ja.
Mochte ich. Und dann, nee, mach ich nicht, was auch ein Jey Uso gut aussehen lässt. Dann sagt er, okay, dein Pech, nimmt ihn hoch, zweiten Spear. Und sagt dann wieder, hier, da ist die Kamera, so sag meinen Namen. Und ein Jey Uso, der da zwei Spears kassiert hat und dem mehrfach ins Gesicht geelbowt wurde, sagt dann, ohne irgendwie, also nicht mal erschöpft zu klingen, nee, mach ich nicht, heute nicht.
Also, not today, Uso.
Das hat mich sellingmäßig so gestört.
Mhm.
Weil ich bin so, der haut dich gerade tot und du tust so, als wäre nichts passt. Also das fand ich doof, das kann man nicht einem Roman Reigns ankreiden, aber da hätte sich ein Jey Uso ein bisschen mehr Mühe geben sollen, finde ich. Weil es ist so, ja, generell auch immer dieses Us sagen, ne? Oh, das ist so anstrengend. Frage ist, sagen die Usos eher häufiger Us oder sagt David häufiger Halt? Ich weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Und Co.
Also das mochte ich irgendwie nicht, dass dann Jey Uso das da nicht vernünftig gesellt hat, aber trotzdem, auch dann als ein Jimmy rauskam, das ist jetzt auch wieder so dieses Nitpicking, was ich gerade gemacht habe, ne, Erbsenzählerei, ich mochte es aber trotzdem, wie dann auch ein Jimmy da reingespielt hat und meinte so, hey, was ist mit dir? So, muss das jetzt sein? So, wir sind doch alle Familie. So, lass den noch mal in Ruhe. Und die Luft, die war so zum, die war so voller Spannung.
Mhm.
Da war alles angespannt. Und das mochte ich.
Ja. Das sind diese geilen Storytelling-Momente, finde ich, im Wrestling, die du dann kreierst. Also, da, wo du dann auch wirklich dann vor dem Fernseher sitzt und so, was passiert jetzt hier als nächstes? Ne? Klar, dieses Not Today Us, ich fand das auch ein bisschen hingeschnoddert, muss man so zu sagen. Aber was ich dann wiederum sehr gut fand, war, dass ja Paul Heyman dann auch gerufen hat, so, er wollte ja dann auch Roman Reigns beschwichtigen irgendwo. Und dann gesagt, so, hey, komm, es ist doch gut. Du bist mein Tribal Chief. Und wo dann Roman einfach zu ihm ruft, es ist mir egal, er soll's sagen. Ne? Du bist mir egal, deine Meinung ist mir egal, er soll das jetzt sagen. Das bringt noch mal diese ganze Kindheitsgeschichte, die man da gehabt hat, die bringt das noch mal mit hoch. Auch die Art und Weise, wie dann Roman mit dem Referee umgesprungen ist, wo er dann gesagt hat, hier so, ich kann dich in die nächste Woche schlagen und dann hast du keinen Job mehr. Das hier ist eine Familienangelegenheit, ne? Also kümmere dich um was anderes. Da muss ich so ein bisschen an dich denken mit, ich trete dich aus dem Leben.
Ja, sehr, sehr schön. Das hätte dann Drew McIntyre gesagt.
Genau das. ja, und dann wie gesagt, diese Szene mit dem guten Jimmy Uso, der dann rausgekommen ist, ja auch immer noch verletzt und hier humpelnderweise rausgekommen ist. Der auch gesagt, hier, du musst nichts beweisen, ich werf das Handtuch. Und dann so, nee, mach das nicht, mach das nicht. Ja, und dann am Ende wirft er dann eben doch das Handtuch irgendwo und bewahrt dann seinen Bruder sozusagen vor noch mehr Schaden und wird dann auch in den Ring gezogen und dann heißt es hier, wir sind doch Familie, du bist der Tribal Chief, ist es das, was du wolltest, du bist der Chief. Also, ich hätte nicht gedacht, dass mich diese Story mit den Usos und mit einem Roman Reigns, dass die mich so packt, aber das hat man wirklich richtig gut gemacht. Kann ich alles sagen.
Eigentlich auch sehr kitschig klingt und so nach so, ja, nimm nicht meine Ehre und er nimmt deine Ehre mäßig. So, das hätte ja auch ganz schlimm sein können. Eben. Aber ich finde, die haben ja das richtige Maß gefunden. Und was man ja auch jetzt irgendwie loben muss, so ein Jey Uso hat ja trotzdem, also Jey Uso ist für mich nicht der Verlierer.
Nee.
Und Roman Reigns ist auch nicht der Verlierer für mich. So, weil er hat es ja nicht gesagt, ne? Er hat ja irgendwie nicht kleine Bein gegeben, hat auch nicht aufgegeben, es ging ja so weit, dass es dann irgendwie Jimmy sagen musste.
Genau.
So dieses, ja, du bist der Chief. Und dann sagt man, ja gut, dann ist auch okay.
Jimmy ist der Verlierer.
Ja, genau, Jimmy, du Loser. das fand ich dann eigentlich ganz gut, weil er auch ein Jey Uso jetzt sehr als harter Hund dasteht.
Absolut. Der, so, der sich auch mal jemand, der Herz bewiesen hat, der Mut bewiesen hat, der hier trotz aller Dominanz eines Roman Reigns sich hier bewiesen hat. Ich fand's gut.
Ja. Und was ich auch wieder sehr gut fand, wo dann auch am Ende dann Paul Heyman im Ring stand und auch was da bei ihm mimikmäßig los war, wo er so gemerkt hat, oder wo du gemerkt hast, ja, der hat auch vielleicht ein bisschen Angst vor seinem neuen Klienten. Mhm. So, wer weiß, was er sich da angelacht hat.
Und das finde ich so wichtig, weil der letzte Klient, den Paul Heyman ja gehabt hat, war ein Brock Lesnar. Da gab es zwar diese Momente auch, aber hier ist es ja wirklich von Tag 1 quasi an irgendwo. Ne? Vorher war es, Brock Lesnar war ja zu Beginn so ein bisschen Paul Heymans Monster. Und hier ist es jetzt so, dass Paul Heyman ist nicht der verrückte Dr. Frankenstein hinter einem Roman Reigns, sondern Roman Reigns an sich ist schon verrückt genug und kann schon von einem Paul Heyman kaum kontrolliert werden. Ich finde das hochgradig spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass das so passiert. Mein Gedanke ist jetzt hier, glaubst du, wir sehen nach ganz viel Tough Love und nach ganz viel Erziehungsmaßnahmen eines Roman Reigns, wer weiß, was da noch mit dazukommt. Also, glaubst du, wir sehen sowas wie eine Bloodline?
Nee, will ich nicht. Okay. Also, weil ich will halt auch nicht, dass dieses Tribal Chief Ding jetzt so komplett geritten wird. Das ist halt okay, ne? Aber, also, ich habe jetzt auch Angst davor, dass irgendwie sein Team jetzt so ist, irgendwelche komischen Trommeln oder sowas. Und dann, also weißt du, ich will jetzt nicht, dass das so extrem in diese Richtung geht.
Warte mal ab, wir bekommen jetzt erstmal beim nächsten Pay-Per-View, kriegen wir ein Samoan-Strap-Match.
Ja, genau. Wie gesagt, oder Samoan Prison, wie gesagt. Ja. Bauen sie das auf. Ne?
Ja. Palmen.
Also das ist jetzt die Frage, also wir haben ja, was ich mir auch eigentlich gewünscht habe, kein Fiend gesehen, wir haben keine Alexa Bliss gesehen, so wie du es vermutet hast.
Auch keine Retribution übrigens.
Ja, das sowieso, die haben ja, sie sind anscheinend wirklich Raw-exklusiv, also auch Pay-Per-Views haben sie gar keinen Bock drauf, stand anscheinend nicht im Vertrag, den sie unterschrieben haben.
Und in der Gewerkschaft sind sie auch.
Unionized.
Genau.
Haben sie jetzt übernommen, macht ja keiner mehr. Also, weiß ich nicht, was da noch los ist. Die haben wir nicht gesehen, Fiend haben wir nicht gesehen. Prinzipiell vom Potenzial könnte man jetzt ja auch noch einen Roman und Jey Uso in den Käfig stecken. Also, es wird gehen. Ich brauche es jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber es wird halt gehen, weil dann Jey Uso kommt und sagt, ja, aber ich hab dich ja gar nicht anerkannt als Chief.
Er hat ja auch nicht verloren in dem Sinne. Also,
ja, genau.
Das Handtuch ist ja geworfen worden.
Ja. Was halt eine Aufgabe gleicht, aber er hat halt irgendwie nicht aus freien Stücken verloren, zumindest.
Genau. Ja, ja, also ich denke auch, dass das hier durchaus noch weitergehen kann. Und dann vielleicht auch mit der Unterstützung von Jimmy da noch ein bisschen weiter. Deswegen so Samoan Strapmatch halte ich gar nicht für so weit hergeholt, ehrlich gesagt. Weil es muss nicht in Käfig gehen. Ich glaube, Käfig wäre für die beiden noch zu früh. Und ich glaube, das wird der Feder auch nicht gut tun. Aber irgendwie so eine Gimmick-Geschichte, wo es dann in erster Linie auch um die Härte geht, warum denn nicht?
Ja, also wie gesagt, Jey Uso hat sich auch hier irgendwo bewiesen, ne?
Ja. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das Match so gut funktioniert. Ich habe ja tatsächlich zwischenzeitlich mal dran gedacht, wir kriegen hier so ein Squash, wo einfach ein Roman Reigns den zum Brei schlägt.
Ja, dachte ich ja auch, 3 Minuten fertig. Und als ich dann gesehen habe, okay, jetzt kommt das Main Event und das geht irgendwie noch 40 Minuten, habe ich mir gedacht, oh Gott, was kommt denn jetzt?
Ja, aber es war Storytelling-mäßig echt gut. Also mich hat das hervorragend unterhalten. Solche Matches müssen auch sein. Die Feder hat es hergegeben. Da hat man vieles richtig gemacht. Und das bleibt eine der interessantesten Fäden, die man bei WWE derzeit hat. Und damit, glaube ich, können wir dann hier an der Stelle auch Richtung Fazit samt Bananenwertung kommen, Kai. Also, wie bewertest du hier Clash of Champions?
Puh, das ist halt schwierig, weil du hattest irgendwie 3 gute Matches und viel Füllmaterial. Also 1, 2, 3. Ja, so, das ist halt komisch, weil eigentlich überwiegt das Gute, definitiv, ne? Weil diese 4 Matches, die da so mittendrin waren, dieses schwarze Loch, die waren ja alle sehr kurz. Aber irgendwie waren die auch, also, weiß nicht, fand trotzdem, da war eine krasse Länge in der Mitte. Mhm. Und ich hatte halt auch trotzdem mit einer oder anderen Sache in den 2 Main Events meine Probleme. Also, der Low Blow, ja, also für mich ist es halt ein Verzweiflungsmove, der irgendwie nicht zu einem Roman Reigns passt. Würde aber trotzdem sagen, dass mich diese 3 großen Sachen eigentlich gut unterhalten haben und für mich auch Storytelling im Normalfall über der Qualität von einem Match steht. Also ich habe lieber eine geile Story mit einem okayen Match oder wo das Match irgendwie dazu da ist, die Story zu transportieren, als einfach nur geil Spot nach Spot nach Spot und 300 Nearfalls. Deswegen würde ich dem Ding hier eine 6 von 8 geben.
Das ist mir ein bisschen viel. Ich bin bei dir. Also das Event lebt komplett von diesen 3 Matches, die wir gehabt haben. Das Leiter-Match, Drew McIntyre gegen Randy Orton und dann eben der Main-Event.
Ja, 5,5.
Ja, ich bin bei 5 bis 5,5 ja. So um den Dreh.
Die Leute, die es nicht entscheiden können.
Genau, wie war das nochmal? Wie hast du nochmal Leute genannt, die irgendwie Kommazahlen als Bewertung nehmen?
Hab ich gesagt, meinungsschwach? Ich weiß es gar nicht mehr.
Du hast auf jeden Fall, du hast mich auf jeden Fall beleidigt, das weiß ich noch.
Ja, gut, das ist halt jeder Podcast. Ne?
Deswegen, ich bin bei 5. Ich fand ihn deutlich besser, als ich das im Vorfeld erwartet habe. Das muss ich auch ganz klar sagen. Ich habe wirklich gedacht, wir kriegen hier so ein Übergangs-B-Pay-Per-View, wo ich am Ende sage, boah, also mit Ach und Krach gebe ich 2,5 Sterne fürs Leiter-Match und für Orton gegen McIntyre. Und dann haben wir eben ganz viel Staffage und Squash gesehen. Das war nicht der Fall, sondern ganz im Gegenteil. Vor allem der Main-Event hat es für mich wirklich rausgerissen und hat mich wirklich mitgenommen. Also emotional und körperlich auch. Nee, das war richtig gut. Das hat mir Spaß gemacht. Deswegen gebe ich hier auch eine 5, weil der Event doch deutlich besser gewesen ist, als ich mir das erwartet habe. Aber man hat hier eben zugleich, wie ich eingangs schon gesagt habe, schon auch deutlich gesehen, wo die Schwächen derzeit bei WWE sind. Und das ist wirklich in der schlecht bis gar nicht aufgebauten Mid- und Undercard, wo du einfach immer dieselben Konstellationen hast und wo dann auch einfach komplett blutleere Matches dabei rauskommen. Und das hatten wir dann eben hier zwischenzeitlich auch. Plus dann eben diese Krankheits-, was auch immer bedingte Wechselgeschichte dann eben.
Aber mit. Das ist halt auch irgendwie das Heftige. Also du merkst auch, Nikki Cross gegen Bayley und das Frauen-Tech-Match, die haben jetzt aber auch nicht gefehlt.
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Also aber es war vielleicht einfach sogar besser, dass sie nicht auf der Card waren, so fürs insgesamte Schauen, weil ich sag, wie es ist, die hätten dann meiner Meinung nach dieses Loch in der Mitte höchstwahrscheinlich nur größer gemacht.
Das stimmt wahrscheinlich sogar. Außer man hätte sie vielleicht irgendwie in die Kickoff-Show gesteckt oder so. Aber das sehe ich tatsächlich auch so. Also ich wäre hier an dem Punkt eher gewesen, dass man sagt, gut, dann streichen wir noch 1, 2 Matches raus, dass der Event vielleicht nicht 3 Stunden geht, sondern vielleicht nur 2,5. Da wäre ich auch total zufrieden rausgegangen. Wenn die 2 Matches weniger gewesen wären, wir hätten 2,5 Stunden, das wäre doch ein cooler Event gewesen. Für mich ist noch mit Bayley und Asuka und Selina mit dabei, da wäre ich doch total zufrieden gewesen mit dem anderen Aufbau. Aber ich hätte wirklich nicht Apollo Crews gegen Bobby Lashley und die Street Profits gegen Andrade und Angel hätte ich nicht gebraucht. Und dann wäre Angel auch gesund nach Hause gegangen.
Ja, das bekannte Raw-Problem, was wir so momentan haben, ne?
Ja, absolut. So ist das. Aber ansonsten auf jeden Fall ein besserer Event, als, glaube ich, wir beides erwartet haben, oder?
Das definitiv.
Ja. Und es ist ein Draft angekündigt worden für den 9. und den 12. Oktober. Auch das schon wieder. Ja.
Auch ganz, ganz, ganz wichtig. wir haben es ja auch, glaube ich, jetzt im Krisenpodcast war es, glaube ich, den wir mit David gemacht haben, haben wir auch besprochen, was es für ein Problem ist, gerade in der Main-Event-Riege, dass Raw irgendwie keine Main-Eventer hat. Ich glaube, da kann ein Draft Abhilfe schaffen.
Ja, mal gucken, wie man das auflösen wird. Da werden wir natürlich dann auch wahrscheinlich dann im Magazin ein bisschen drüber plaudern, weil das ist ja dann relativ zeitnah. Bei mir fällt es ja wahrscheinlich dann in die Babypause rein, quasi. Ich dann so ein bisschen nehme, da werden euch dann wahrscheinlich Shaggy und der Alex auf dem Laufenden behalten. Und da werden wir mal sehen, wie wir das hier handhaben und auch mal abwarten, ob da überhaupt so viel passiert. Hier geht's jetzt am Mittwoch schon weiter mit der Intermission. Da quatschen Shaggy und ich ein bisschen darüber, was wir uns hier noch geplant haben. Und am Wochenende geht es dann weiter mit dem Wochenend-Podcast zum Thema Wednesday Night War, also AEW gegen NXT und Gewinner, Verlierer und überhaupt. Und wenn ihr uns besonders mögt, dann schaut natürlich gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Da haben wir jetzt diese Woche auch die erste Ausgabe dann, die erste offizielle Ausgabe von Raw Cross SmackDown. Die gibt's am Samstag nur für Unterstützer, am Montag dann eben für alle im Freefeed. Das heißt, ihr bekommt hier im Freefeed demnächst ja sonntags und montags einen Podcast, also richtig was auf die Ohren. Und ja, wird spannend. Hört euch vor allem die Intermission an und lauscht da, was wir planen. So, Kai, willst du noch was abschließend sagen?
Nee, ich bin einfach nur positiv überrascht. Und ich weiß gar nicht, wer es war. Jemand hat uns angetwittert, dass es eigentlich gar nicht so schlecht ist, wenn man mit so niedrigen Erwartungen in ein Event reingeht. Denn da kann man häufig überrascht werden. Und ich glaube, das hat Clash dann doch auch irgendwie geschafft.
Genau, das war der Oliver. Schöne Grüße an den. Der hört ja auch immer ganz fleißig unsere Podcasts, unterstützt uns da auch. Schönen Gruß. Und ja, da hat er tatsächlich recht gehabt. Also ich fand es auch besser als gedacht. Und schauen wir mal, wie die nächsten Wochen hier weitergehen und ob WWE es irgendwie schafft, diese Midcard- und Undercard-Löcher, die dann doch noch deutlich da sind, zu stopfen. So, damit würde ich sagen, sind wir durch. Wir hören uns hier dann zu Intermission wieder. Dankeschön fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.